alte Garde der Filmpodcaster. Sie begrüßt euch zur Folge 639 und wir besprechen heute den Film The Old Guard. Mit mir hier, unsere Chefin, das ist Robert Krüger.
The world can burn for all I care.
Und der andere Unsterbliche, Christoph Perner.
Guten Tag, und Stefan Giesbert ist der Meinung, dass es nur einen geben kann.
Ei Gude! Mir war danach.
Okay, die Highlander-Referenz hat nicht lang gebraucht, ist gut.
War klar.
Wir haben in unserer üblichen Art und Weise in der letzten Woche mal wieder einen Film gewürfelt und sind beim Netflix, ist das eine Netflix-Produktion? Egal.
Nee, ich glaube schon.
Netflix-Produktion The Old Guard gelandet. Worum ging's, Christoph?
Oh, du bist gemein.
Soll ich nochmal zurück? Worum ging's?
Nein, es geht um eine Gruppe von Unsterblichen, die sich um Charlize Theron, a.k.a. Andy, a.k.a. Andromache, scharen. Und die irgendwie für das Gute versuchen zu kämpfen, aber eben unsterblich sind. Also sie werden dann immer ein bisschen über den Haufen geballert und so, und nach kurzer Zeit drücken sie die Kugeln wieder raus aus ihrem Körper und stehen wieder auf und metzeln alles nieder. Und es gibt eine neue in der Gruppe, die da gerade, also es geht auch im Endeffekt darum, wie die neu dazukommt. Die stirbt praktisch zum ersten Mal und erwacht wieder und wird dann von der Gruppe gefunden und aufgenommen. Und ja, und dann begeben wir uns mit ihnen auf eine Mission, ich glaube nach Afghanistan oder so, oder? Irgendwo.
Nee, da wird die Aufgabe.
Genau, die sind in Afghanistan und die gehen erst in Südsudan.
Ach, in Sudan war es, genau. Oder so rum. Und, ja, so, und, ach genau, und dann gibt es noch eine sinistre Organisation, die versucht, das Unsterblichkeitsgen aus denen herauszubekommen, um damit irgendwas anzustellen, irgendwas Kommerzielles im Endeffekt am Ende, militärisch kommerziell, wenn ich mich recht erinnere. Der Film ist allerdings schon eine Woche her bei mir und ich erinnere mich an kaum noch was, deswegen. Ich habe eben die Handlung nochmal gelesen und dann gedacht, ach ja, richtig, das. Okay, also ist nicht so wahnsinnig viel übrig geblieben, aber wie hat er euch denn gefallen?
Ach, ich bin gar nicht so negativ eingestellt, wie du jetzt klingst. Der hat seine Probleme, das ist ganz klar. Vor allen Dingen, was Skripte, innere Logik und
Timing, die Pacing. Originalität angeht.
Ja, das von mir aus, weiß ich nicht. Ja klar, ich meine Highlander, okay, von mir aus Deadpool, weiß ich nicht, kannst du 1000 Sachen erwähnen, aber
Wolverine.
Ja. Ja, Wolverine ist ja nicht per se unsterblich, oder?
Nee, das nicht, aber ich meine diese Sache mit, dass sie praktisch versuchen, die zu klonen oder denen ihre Fähigkeiten wegzunehmen und so.
Okay, ja.
Das meine ich jetzt, diesen Aspekt.
Das Ganze basiert ja auf einer Graphic Novel und es wird wohl auch Fortsetzungen geben, also du solltest dir den Plot so ein bisschen wenigstens merken, weil du musst noch Old Guard 2 gucken.
Gott, ich nicht.
Doch, schon einen Auftrag gegeben, habe ich gelesen.
Nee, ich fürchte, ich werde das nicht schauen. Also.
Ach, klar. Klar wirst du das schauen. Also,
wir lohnen das dann von euch hin und dann blöd.
Zweifle ich, ehrlich gesagt.
Ja. Möchte jemand von euch Eon Flux so sagen irgendwann?
Eon Flux finde ich viel besser. Viel besser.
Ja, um Welten. Muss man ja hier auch erwähnen. Also, ich meine, wir haben ja noch nicht erwähnt, wer da in den Hauptrollen ist. Ist ja absolut nicht schlecht besetzt. Ne? Wir haben Charlize Theron, heißt sie, glaube ich, wird sie ausgesprochen, habe ich neulich mal in dem Interview gehört. Ahnung. Und Matthias Schönartz auch, und in der Rolle des Bösewichts, sagen wir mal, oder zumindest ja, ist ein bisschen mehrdeutig, haben wir Chiwetel Ejiofor, den wir aus Firefly und aus zig anderen Sachen kennen.
Ach, Harry, genau.
Und Harry Melling, den kennt man wohl aus dem Harry Potter, spielt diesen den CEO von dieser Pharmafirma, die du so als Shady irgendwas im Hintergrund, die da irgendwas Kommerzielles mitmachen wollen, betitelt hast. Also mit anderen Worten, das ist gut besetzt, und aber es hat schon so seine Probleme und Plottlöcher, die da teilweise, also da passieren dann einfach so Sachen, dass dann irgendwie tauchen die Bösewichte dann völlig unerklärt irgendwo auf und nehmen die Hops, und du fragst dich, es gab keinerlei Anzeichen, also die ganze Zeit versuchen sie immer nicht aufzufallen und machen das auch, und alles wird irgendwie genau beobachtet, und dann tauchen die Bösewichte einfach irgendwo auf, wo die eigentlich nicht wissen können, dass sie da sind, und du denkst dir,
die spawnen einfach.
Ja, die spawnen da einfach so, weil es ja gerade dem Skript in den Kram passt. Mhm. Und ja, auch so vom
es fühlte Timing. Sich, ja.
Ja, mach du.
Es fühlte sich für mich an manchen Stellen so an, als hätten sie Sachen rausgeschnitten. So, okay, die haben sie jetzt gefunden. Weiß ich nicht, vielleicht haben die eine Satellitenüberwachung gemacht oder die angezapft oder die haben das schon vorher gesucht oder sonst irgendwas, aber es ist halt leider einfach weggeschnitten worden oder vergessen worden zu drehen oder was. Also das war zu diesen manchen Stellen, wo es, sag ich mal, etwas irritierend in der Story weiterging. Aber sonst, also ganz allgemein, ich habe ja noch gar nichts dazu gesagt, ich habe das halt als Actionfilm, Comic-Verfilmung im weitesten Sinne. Natürlich kriegen wir davon von Marvel oder DC auch anderes serviert, geschaut. Und ja, ich hatte jetzt nicht große Sachen, die mich so hart rausgeworfen haben, dass ich mich geärgert habe oder keine Lust hatte, weiterzugucken. Aber mir ging es heute auch wie dir, Christoph, so. Warte mal, Old Guard oder Wild Guard oder Old Dog. Ja,
wir konnten
oder
auch nicht merken, wie der heißt.
Den Titel. In unserer WhatsApp-Gruppe wurde der Titel immer anders.
Was soll denn dieser Titel auch? Also, ich verstehe den Titel gar nicht, weil das ist für mich eins der Kernprobleme dieses Films, dass ich deren Beweggründe überhaupt nicht verstehe. Sind die sowas wie S.H.I.E.L.D. oder so? Oder irgendeine Organisation, die irgendein Ziel verfolgt, weißt du, dieses vage, wir kämpfen für das Gute oder gegen das Schlechte oder irgendein Quatsch, haben sie so gesagt, wo sie dann auch irgendwann selber gemerkt haben, dass man das gar nicht so scharf abgrenzen kann und dass man dann oft auch auf der falschen Seite steht und so. Das war für mich dann so belanglos, ja, die leben irgendwie Jahrtausende und kämpfen halt die ganze Zeit für irgendeine Seite und ja, so what. Weißt du, wenn man das mit Highlander vergleicht, da ist es klar, um was die kämpfen. Die kämpfen um den Preis. Und es kann nur einen geben, und wer am Ende übrig bleibt, der kriegt eine Belohnung. Und es fehlt hier. So, die kämpfen für gar nichts. Also ja,
sie können halt nicht sterben,
halt
nicht. Verbringen irgendwie die genau. Zeit.
Langweilen sich halt zum Teil auch. Ja, gut, habe ich mich auch. Und dann frage ich mich halt, warum heißt das so? Was soll denn Old Guard? Guard von was denn? Ja, also wie habe ich es dann genannt? Ich weiß gar nicht. Aus Versehen habe ich es.
Wildcard, glaube ich, oder?
Nee, das warst du.
Irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Es war. Was soll denn? Ich habe es nicht verstanden, was das soll. Also, und dann deswegen habe ich mich dann auch gelangweilt. Also, ja, okay, die werden jetzt verfolgt von diesem Pharmakonzern. Pff, ja, so what?
Old also, Order hast du halt genannt.
Ach, genau, Old Order. Weil was genauso unpassend gewesen wäre, weil es halt, die sind ja auch nicht, werden ja auch von niemandem angeleitet oder von, oder, nee. Oder erst,
sie sind die, halt so,
die treiben
so
nicht vor sich hin. Ja, genau.
Ja, das, also warum die dann ausgerechnet, also die sind ja angeführt sozusagen von ihrer Anführerin, die eben als Erste.
Die halt einfach die Älteste ist, ja.
Die Älteste ist, genau, und irgendwie. Es wird in dem Film nicht so genau geklärt, aber in Interviews soll Charlize wohl gesagt haben, dass man so um die 6000 Jahre annimmt, dass sie ungefähr.
Ja, gut, das sagen sie ja im Endeffekt. Andromache, das ist ja so eine griechische Göttin, ne? Und wann das spielen soll, das ist ja bekannt. Das ist halt so.
Nee, sie sagt.
So Ilias-Zeit, so, gell?
De Cyncian oder so ähnlich heißt. Also hinten noch als Zusatz. Und diese Referenz würde irgendwo nur so 2000 Jahre zurückgehen. Also das ist so nicht ganz klar. Und das, was gezeigt wird, geht ja auch nicht ganz so weit zurück.
Ja, also ich habe das so verstanden, dass sie aus der Bronzezeit irgendwo kommt, so Trojanischer Krieg oder sowas. Keine Ahnung. Aber
Genau, aber
das, für mich ist das so ein...
Ja, sie,
für mich ist es so ein bisschen Wonder, wie Wonder Woman, gell? So, ja, ich bin auch so eine griechische Göttin von, ja, so, die bedienen sich halt so überall und nichts zündet so richtig.
Ja, aber kannst du es nicht einfach so als einen Actionfilm mit lustigen, unsterblichen Helden einfach so weggucken oder muss das?
Ja, aber da. Also mich stört nicht, dass es zusammengeklaut ist. Das ist es natürlich. Sondern mich stört, dass es eben, dass es so zusammengeklaute Versatzstücke sind, aber es nicht schafft, einen Bogen zu machen. Also dass ich merke, so
eine eigene Geschichte draus zu erzählen.
Genau, um was es eigentlich geht. Was machen die? Oder zum Beispiel ist mir eben gerade eingefallen, es gibt ja Beispiele für Filme über Unsterbliche, die vor sich hintreiben, sich langweilen, eigentlich sterben wollen, keinen Bock mehr haben. Das gibt's ja, ja. Interview with a Vampire zum Beispiel, ja, die Figur von Tom Cruise. Das ist ja genau sowas. Und da fühlt man's. Da weiß man, okay, das ist sein Konflikt, ja. Dem geht das alles wahnsinnig auf die Eier. Der hat keinen Bock mehr. Und trotzdem mag er auch irgendwie nicht sterben. Aber das wird ja alles nicht thematisiert, so, oder nur so im Nebensatz, so, pff. Ich fühle da nichts. Und es ist, also, bei einem Superhelden-Marvel-Actionfilm, da wird das auch nicht thematisiert, aber da gibt es dann irgendeinen anderen roten Faden oder einen Spannungsbogen oder so. Aber hier wird das ja zum Thema gemacht. Das Thema ist ja, dass die Unsterbliche sind. Es geht ja eigentlich, das ist der Inhalt des Films, diese Fähigkeit. Deswegen will dieser Pharmakonzern denen das ja auch wegnehmen. Aber ja. Sie machen halt das nicht so zum Thema, dass es interessant wäre, wie das in Highlander zum Beispiel ist. Weil da ist es interessant.
Ein schönes Plothole, ich will es jetzt nicht spoilern, aber es gibt ja da eine Unsterbliche, die, sagen wir mal, ein bisschen in eine arg fiese Problemlage geraten ist, wo das mit der Unsterblichkeit so ein bisschen zur Falle wird. Hat irgendjemand über Rost nachgedacht?
Ja.
Hat irgendjemand über Rost
nachgedacht? Ja, 500 richtig. Jahre? Furchtbar. Ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Ja, hast recht. What the fuck.
Ja, ja, okay.
Beim Stefan geht's schon wieder los.
Stefan hat schon wieder Alarm, da brennt schon wieder die Tankstelle.
So, jetzt sind sie vorbei. Ich habe mich nur kurz nochmal gestellt.
Ja, schon klar.
Es war übrigens nicht die Tankstelle, es waren irgendwie riesige Strohansammlungen, die das da gebrannt sind.
Hattest du ja schon ver.
Genau. Was krass war, als ich am nächsten Tag zur Kita gefahren bin, haben die halt immer noch Wasser dahin gepumpt. Also hier von der Hauptstraße einmal quer durchs Feld, irgendwie bestimmt 1,5 Kilometer ins Feld rein, haben die da Rohre verlegt gehabt mit hier Straßenüberführungen und allem Möglichen. Also es war richtig professionell ausgearbeitet. Die waren die ganze Zeit von abends um 11 bis mindestens morgens um 8, 9, 10.
War das eigentlich in der letzten Sendung oder in der anderen, die wir noch nicht veröffentlicht haben, wo wir noch nicht sagen, was es ist?
Das ist eine gute Frage.
Nee, es war in der letzten Sendung. Okay, alles gut. Wenn du dir sicher bist, ich nicht.
Ja. Ich auch nicht.
Gut, jetzt müssen wir Oldgard noch
Ich habe noch eine ketzerische Frage.
Bitte.
Warum jemand, der zur Zeit vermutlich Trojas auf die Welt gekommen ist, dann lange Zeit, also Rom wahrscheinlich miterlebt hat und ganz viele andere Zeiten, dann sich anschickt, einen breiten amerikanischen Akzent zu sprechen.
Die ist doch Südafrikanerin.
Ja, die spricht halt einen echt fiesen amerikanischen, also normalen amerikanischen Akzent. Also irgendeinen Dialekt, irgendeinen Akzent, irgendwas Elegantes. Also es muss ja nicht alles altgriechisch sein und Untertitel sein.
Ja, aber wäre auch für eine Südafrikanerin doch wahrscheinlich möglich gewesen, wenigstens irgendeinen Akzent reinzumachen, oder?
Genau, irgendwas, dass sie eben nicht wie in, weiß ich nicht, in Texas aufgewachsen, nein, Texas vielleicht nicht, aber.
Ja, das meine ich, das ist so lieblos, das ist so überhaupt nichts. Man nimmt einfach so eine Figur, ja, die ist halt im alten Griechenland, ja, ich war mal eine Göttin. Oder man hat mich Göttin blablabla angebetet. Ja, aber dann halt sprechen sie alle amerikanisch, ja. Oh, schade. Das ist so nicht zu Ende gedacht
alles. Ja, die anderen Charaktere, da ist das besser, die sprechen ein bisschen Akzent. Gut, die Amerikanerin natürlich nicht, also das ist auch richtig. Das war so der einzige Moment, der mich so richtig rausgebracht hat. Den Rest habe ich wirklich als Actionfilm weggeguckt.
Wieso hat diese Amerikanerin, die diese Marine Leute. Ist und aus einer Marine-Familie kommt. Ja. Genau. Würdet ihr da jetzt einen enorm hohen Bildungsgrad in Bezug auf Kunsthistorie erwarten? Oder ja,
das fand ich auch so, oh, das fand ich so absurd. So absurd.
Was war das mit Renoir? Kennt ihr diesen Bildhauer und du denkst dir so,
so ein ey, Scheiß. So ein Scheiß, ja. Du bist eine verdammte Tötungsmaschine, ja? Nichts anderes. Dazu wurdest du ausgebildet. Und du kannst hier Renoir von weiß der Teufel was unterscheiden und irgendein Bildhauer? Aha. Alles klar.
Ja,
würde ich gerne so mal wissen, wie viele Amerikaner das überhaupt, diesen Namen überhaupt gehört haben schon mal.
Ja, und wie viele von denen Marines sind im ersten Ausbildung? Oder eher kurz nach Ende der Ausbildung, so im ersten Einsatz. Also auch noch relativ.
Ich würde gerne wissen, wie viele Marines überhaupt einen Renoir erkennen würden. Unfassbar, ja. Genau, das ist so, oh, was soll diese Scheiße? Ihr habt beide auf Englisch geschaut, oder?
Ja.
Ja, ich habe es auf Deutsch geschaut. Und was mir jetzt schon mal bei einer anderen Serie, die ich im Moment schaue, auch auffällt, es hin und wieder begegnen mir Netflix-Filme oder Serien, die brutal scheiße abgemischt sind, die ich kaum verstehen kann. Also ich habe dann
auf Deutsch
gedacht, hä? Auf Deutsch, ja, ja. Synchro. Die ich, wo ich dann an meiner hier, wie nennt sich das, wo das der Ton rauskommt beim Fernseher, so diese Balken. Dieser Balken da drunter, der so drunter hängt.
Soundbar.
Da. Soundbar, genau. Habe ich gedacht, okay, muss ich mal die Einstellung ändern und so, aber es war egal. Also ich habe dann sogar auf Voice umgestellt, also wo man normalerweise eben nicht so Actionfilme schaut, sondern so Sachen, so irgendwie, wo es eben nur darum geht, dass ich die Stimmen gut höre, so Podcasts oder sowas, zum Beispiel. Habe ich darauf, und selbst da habe ich es schlecht gehört, da klang es dann auch irgendwie blechern und doof, weil so willst du natürlich einen Actionfilm nicht schauen. Ich habe es nicht geschafft, irgendeine Einstellung mir zusammen zu braten, wo ich die vernünftig verstanden habe. Also, verstehe ich nicht. Und jetzt schaue ich gerade eine deutsche Serie, wo mir das auch so geht, was natürlich noch ätzender ist, weil da kann ich es jetzt nicht mehr auf Englisch umschalten. Also, weiß ich auch nicht, hört da keiner mehr drüber? Schicken die es einfach in Netflix und keiner hört sich's mehr an, ob man es überhaupt hören kann? Oder ist mein Gear einfach so scheiße? Ich weiß es nicht.
Keine Ahnung, also die englische war gut abgemischt, da konnte ich nicht klagen.
Ja.
Ich habe es mit Kopfhörern geschaut, da ist eh dann immer noch mal viel besser zu verstehen.
Ja, das, klar, das mit Kopfhörern ist natürlich besser. Das ist eigentlich eine gute Idee. Ich glaube, ich werde es gleich hier nachher noch mal einlegen. Ich habe hier Netflix
einlegen.
Auf dem Rechner. Einlegen. Kassette einlegen. Und werde mir so anhören.
In den Stream einlegen, in das Band einfädeln.
Genau.
Oh. Ich hab neulich eine, also die Tage, ich glaube gestern oder so, einem kleinen Mädchen, also meiner Ukulelen-Schülerin, also die ist 7, habe ich erklären müssen, was eine Tonbandkassette ist. Ich hatte nämlich so ein Gürtelbild und da war ein Tonband, also eine Musikkassette drauf und sie hat mich gefragt, was das darstellen soll. Und habe ich jetzt versucht zu erklären und ich wusste, dass sie einen Tag vorher irgendwie so gesprochen hatte über CDs und das auch schon so, ja, das gab's mal, das war sowas, vorher, da hat man auch Musik drauf gespielt und so, also man hat so richtig gemerkt, sie hat dieses Konzept eines Datenträgers verstehen die Kinder überhaupt nicht mehr und geschweige denn Tonband, der kannst du völlig vergessen. Naja. Ja. Ich werde bei Gelegenheit mal jetzt raussuchen und dir zeigen müssen.
Guck mal, so sieht das aus.
Bis vor ein paar Jahren hatte ich noch ein richtiges Tonbandgerät. Also
ja, meine Kinder hören Bibi Blocksberg auf, also die ursprünglich, unsere alten.
Der Kassette.
Ja, aber auf Kassette.
Auf dem Kassettenrekorder. Ja, Kassettenrekorder. Ja,
ich hatte noch ein Tonbandgerät mit diesen großen drehenden Spulen, die so groß sind wie deine Hand.
Oh Gott, warum das?
Okay.
Weil ich das als Kind hatte. Da hatte ich Otto Walkes drauf.
Boah, geil. Und Mike Krüger.
Natürlich.
Lässt Fernsehen.
Ja, genau.
Super.
Okay. Ja.
Wollen wir Punkte geben?
Ja, geben wir Punkte. Möchtest du anfangen? Soll ich anfangen?
Na, fangt ihr mal an. Ich lass mich dann beeinflussen.
Damit du es unterbieten kannst.
Das tue ich eh.
Ich habe mich gut unterhalten lassen. Es gab natürlich ein paar Lücken und es wird auch nicht mein Lieblingsfilm werden, aber ja, ein schöner, knackiger Actionfilm, da gebe ich schon mal 7 Punkte für.
Ja, ich bin da nicht weit weg, also ich gebe 6,5 und die Zusammenfassung von Stefan würde ich mich so unterschreiben. Das hatte seine Längen, aber das war ein unterhaltsamer Abend. Und ich sehe Charlize Theron gerne. Ich sehe Matthias Schönartz gerne. Passt.
Also ich habe mich krass gelangweilt. Ich habe mich über vieles geärgert. Und das Einzige, was der Film geschafft hat, ist, mir Lust auf alle möglichen anderen Filme zu machen, die ich vor langer Zeit mal gesehen habe. Highlander zum Beispiel. habe ich dann gesehen, dass es Highlander nicht bei Amazon Prime gibt.
Ach hey.
Sondern dass ich dafür irgendwie, keine Ahnung, 7 € hinlegen muss oder irgendein Quatsch. Habe ich gesagt, ah, nee, also so dringend jetzt auch nicht. ich fand es wirklich echt mit wenig Aufwand nichts erreicht, hätte mein Dozent gesagt. Ich gebe da 2,5 Punkte.
Okay. So.
Also wenn du Highlander bei Amazon ausleihen möchtest, nur für einen Abend, dann zahlst du 3,89 €.
Aber nicht in HD, oder?
In HD. Für 7,79 € kannst du ihn schon kaufen, dann hast du ihn für immer.
Ah, okay. Na, habe ich ihn verguckt.
Also für so lange, wie du dein Amazon Prime Passwort nicht vergisst oder so. Genau. Also wenn du nur einmal gucken willst, wenn du in SD gucken willst, was vielleicht bei so einem alten Film gar keine so schlechte Überlegung ist, ob das ja, einen
Unterschied
macht mit HD, kommst du auch mit 2,91 € aus.
Echt?
Das scheinen sie jetzt auch hier 16%, weil das endet hier alles auf krumme Zahlen hinten. Das ist wahrscheinlich wegen Mehrwertsteuer. Ja, genau. Bei iTunes ist er teuer.
Okay. Habe ich ihm Unrecht getan. Vielleicht schaue ich ihn doch noch.
Naja. So,
wenn wir nicht so viel anderes zu gucken hätten.
Aber vorher gibt es die Droge der Wahl.
Ah ja, richtig.
Ja.
Gute Idee. Sehr gute Idee sogar.
Ich habe mir heute ein Bier aus meinem Kühlschrank genommen. Ein IPA, IPA, genau. Aus der badischen Braumanufaktur Welde. Weldebräu aus Plankstadt-Schwetzingen. Hat mir mal mein Schwiegervater mitgebracht. Und ja, da waren irgendwie noch 2 andere, die waren schon ganz lecker und jetzt teste ich das. Ich war vorhin laufen und irgendwie, ach, wenn ich jetzt was Ernsthaftes trinke, dann ist die Sendung so früh zu Ende.
Dann niedet es dich um. Ah, ist das mit diesem komischen, was so ein bisschen wie handgemaltes, groß, wo so riesig groß IPA draufsteht?
Ja, genau.
Ich glaube, das hatte ich schon mal. Ich habe das gerade gegoogelt und dieses Label kommt mir sehr bekannt vor und das hatte ich vor Urzeiten schon mal in der Hand, glaube ich. Oder schon mal getrunken.
Hm. Schön. Krass.
Welde IPA. Okay.
Da muss ich immer, wenn ich IPA höre und dich irgendwie im Ohr habe, Christoph, dann muss ich immer an unseren erfolglosen Versuch, uns IPA auf dem BCB erklären zu lassen. So, ja, hier trinkt man das Lager. So, nee, wir wollen IPA erklärt bekommen.
Das war so schlimm.
Der hat nicht verstanden, worum es ging.
Nee, gar nicht.
So, was trinkt ihr?
Bob?
Ich trinke heute mal Brandy. Ich habe auf die Schnelle, ich habe keine Zitrusfrüchte mehr in der Bude. Und dann bin ich da so rumgelaufen und habe überlegt, jetzt könnte ich einen Martini trinken oder irgend sowas oder Manhattan. Aber dann ist mein Auge auf eine Flasche Brandy, der ganz schnöde Cardinal Mendoza, gefallen. Und jetzt trinke ich Brandy. Warum auch nicht? Warte, ich mache hier nochmal
einen Soundeffekt.
So. Los geht's.
Wunderbar. Ich versuche ja immer entweder etwas zu trinken, was dann leer ist, wie Stefan und ich hatten es ja irgendwann mal. Oder etwas, was zum Film passt oder zu einem der Filme, die wir besprechen.
Ja.
Und da ich heute noch über eine Serie sprechen möchte, die in Mittelamerika spielt, in Mexiko, trinke ich Tequila.
Ach.
Gran Imperio Herradura Reposado.
Aus Molto bene. Gabe.
Das ist aber italienisch.
Ich weiß, es war Absicht.
Okay.
Meine Frau hat vorhin zu mir gesagt, trink Margaritas, es ist Sommer, trink Margaritas. Und dann habe ich ihr gesagt, ja, aber ich habe keine Zitrusfrüchte. Und dann, das hätte gepasst, wenn ich...
Ja, hätte super gepasst. Ja,
aber habe ich halt nicht.
Obwohl ich schon vorweg werfen kann, in der Serie, die ich besprechen werde, wird zwar dauernd gesoffen, aber die trinken in der Regel Scotch. In Mexiko. Scotch. Okay. So Red Label und sowas.
Sehr seltsam.
Bevor wir aber zu der Serie kommen, müssen wir, ich wollte mit dürfen sagen, aber müssen wir noch über Wasp sprechen?
Naja, kann man drüber streiten.
bin ich ja mal gespannt.
Ich weiß, ihr redet gerne chronologisch über Filme. Ich würde es aber tatsächlich gerne ein bisschen vermischen oder ineinander überfließen lassen, weil ich finde, das ist gerade, die passen einfach sehr gut zusammen. Ich möchte über Narcos sprechen, die Netflix-Serie und Narcos Mexiko. Und ich finde, das passt zusammen. Lass uns erstmal über Wasp reden und dann erkläre ich, warum ich meine, dass Narcos da gut dazu passt.
Ja.
Um was ging's?
Ich habe keine Ahnung mehr. Irgendwelche Leute fliehen aus Kuba und tun so, als würden sie gegen Kuba sein und sind dann doch dafür und alles durcheinander und dann ganz viel Langeweile.
Genau, es geht, also es ist nach einer wahren Begebenheit. Spielt.
Und zu nah dran.
Zu nah dran an was?
An der wahren Begebenheit, weil es irgendwie nicht.
Ja, genau. Es spielt und es handelt von Kubanern, so zur Zeit der Kuba-Krise, glaube ich, oder? Es ist etwa. Kommt die Kuba-Krise nicht sogar vor? Ich glaube.
Die Kuba-Krise war doch bei.
Oh nee, nee, so viel spielt nicht. Spielt in den 80ern, 90? Oder?
Ende 80er, Anfang 90er.
Ah, du hast recht, spielt 80er, 90er, ja, richtig. Kubaner, die scheinbar flüchten, aber in Wirklichkeit Spione sind und irgendwie für Kuba arbeiten und dann sich von den Amerikanern bezahlen lassen, als die praktisch so ein Netzwerk zur Zerschlagung oder zur Bekämpfung des kubanischen Regimes. Als das lassen sie sich eben von den Amerikanern irgendwie unterstützen und in Wirklichkeit unterstützen sie aber Kuba. Das hat irgendwie gar nicht gezündet, oder?
Und also, dann tauchen plötzlich noch Drogengeschäfte auf.
Genau, weil die gehören halt da rein in dieses Setting und in diese Zeit.
Ja.
Muss man halt. Ja, wahrscheinlich wurde zu der Zeit alles in dem Raum alles mit Drogenhandel finanziert. Das kann schon sein.
Das kann ja auch richtig sein. Das kann das auch sein, dass es für die betroffenen Personen aufregend war. Und aber also ich finde so, diese initiale Geschichte, da flieht jemand, um dann vermeintlich aus Amerika, Kuba irgendwer die Revolution anzuzetteln und in Wirklichkeit ist es doch nicht so. Ich finde, das ist einfach eine tolle Grundlage für eine echt coole Geschichte. Aber wenn du dann einfach nur es nur so dahin plätschern lässt und nichts passiert und die Sachen, die halt eben zu so einem Agentenfilm im weitesten Sinne dazugehören, einfach alles auslässt und ja, dann kommen plötzlich Drogen und dann fliegt er rüber und dann legt er sich doch mit dem an und dann doch nicht und dann ach, ja, dann bleibt nicht so nah an der Wahrheit, sondern erzählt lieber eine spannende Agentengeschichte.
Ja, also, und der Film gesteht es ja sogar ein bisschen ein, dass da gar nichts passiert, indem er wirklich krasse Zeitsprünge macht. Irgendwie so 10 Jahre später, nichts passiert in der Zwischenzeit.
Genau. Nicht mal die Leute gealtert.
Ja, es ist gar nichts passiert.
Und dann schreiben sie jetzt Zeit und ich habe, glaube ich, irgendwie eine halbe Stunde gebraucht, bis ich gemerkt habe, es ist 1990.
Ist auch gut, ja. Also schlimm. Wirklich schlimm. Und ich habe die ganze Zeit gedacht so, bin ich eingeschlafen? Habe ich irgendwas verpasst? Fehlt mir was? Und dann habe ich, ich weiß gar nicht mehr, wie, ob ich jetzt, ich glaube am Anfang bin ich wieder zurückgesprungen und habe gemerkt, nee, da war gar nichts, wurde gar nichts erzählt.
Und dann erzählt, am Ende, ja, so, ja, zurückgespult, nochmal geguckt. So,
nee, gar nichts erzählt. Und dann habe ich zum Teil bei Wikipedia gelesen so, die Handlung, nee, es ist tatsächlich genau, ich habe tatsächlich alles gesehen. Und ich verstehe es gar nicht richtig. Es ist völlig, völlig kraftlos. Also ist gar nichts. Ein Mann verlässt Frau und Kinder, um irgendwo Spion zu sein. Ich meine, kommt ein bisschen bekannt vor, ja? Sacha Baron Cohen, The Spy. Da war es grandios. Und hier komplett kein Gefühl. Kein Gefühl. Das muss mich als Vater doch, muss das doch berühren. Tut es nicht.
Ja. Also, das war.
Bob, hast du das auch gesehen?
Nee, ich glaube, zum Glück nicht, würde ich fast sagen, oder?
Ja. Das Einzige, was ich cool fand, war die Sprachmischung, die sie hingekriegt haben zwischen, wenn sie in Amerika waren, haben sie Englisch gesprochen, dann aber, wenn sie unter sich waren, haben sie Spanisch gesprochen und wenn sie privat reden wollten, haben sie Russisch geredet und das war echt cool.
Ja, das stimmt.
Aber das trägt halt keinen Film. Das ist so ein netter Gag. Vielleicht war auch der Look nicht schlecht, also irgendwie sah schon alles ein bisschen aus wie 90er, aber ja, es ist halt, es reicht halt nicht.
Richtig. Und wenn du dann noch Narcos gesehen hast vorher, oder parallel wie bei mir, ja, dann kannst du ihn nicht mal mehr das zugute halten. Also das ist Russisch, ja, das ist das Einzige, was in Narcos nicht vorkommt. Alles andere ist in Narcos einfach so viel besser erzählt.
Okay. Narcos ist auch irgendwie auf Netflix oder ist das bei Amazon? Mhm.
Nee, ist eine Netflix-Produktion sogar. Mhm. 5 Staffeln. Und das ist eine, also es basiert auch auf wahren Begebenheiten, wo aber immer am Anfang Disclaimer kommt, dass eben sie auch Begebenheiten und Leute dazu erfunden haben. Wenn man aber ein bisschen liest dann bei Wikipedia über, wie das damals so ablief, dann ist das schon doch ziemlich gut und ziemlich nah dran. Also, aber es ist eben, ja, sie machen gerade diesen Hauch Fiktion rein, dass es einfach eine runde Story wird mit einem Spannungsbogen. Zur Story, die ersten beiden Staffeln behandeln das Medellin-Kartell, also Pablo Escobar.
Ah, den kennen wir, ja.
Den kennen wir vor allem aus, richtig, vor allem aus, wenn wir das Wasp-Network gesehen haben, kennen wir den, beziehungsweise kennen wir den Schauspieler, was für mich auch ein bisschen schräg war, dass der Pablo Escobar einer von diesen, also dieser eine Pilot ist, der, also eigentlich so der zweite,
Ach, stimmt,
Hauptdarsteller. Oder, ja.
Hab ich erzählt, mein Ukulelenlehrer wohnt in Medellin.
Oh, geil. soll eine tolle Stadt sein heute.
Ja,
damals
total begeistert.
Die gefährlichste Stadt der Welt. Und das ist in der ersten Staffel so der Aufstieg von Escobar und wie der eben, ja, wie der zu dem wird, was er eben so ist. Wirklich cool gemacht, cool erzählt und in der zweiten Staffel ist es dann so, ja, der Niedergang oder wie er eben gejagt wird. Es wird immer so einmal aus der Sicht von Polizisten oder von DEA Agenten erzählt, also so Drogenfahndung amerikanische, die dann auch auf Englisch beziehungsweise auf Deutsch, je nachdem, wie du es halt schaust, reden. Und ja, der auch so ein bisschen, ist immer eine Off-Stimme. Gell? Einer dieser Polizisten ist eine Off-Stimme und der erzählt so ein bisschen auch die Hintergründe, so was man eben noch wissen muss über diese, die politischen Zusammenhänge und sowas. Es wird nicht alles gezeigt. Also es ist wirklich sehr klug gemacht, sehr gut gemacht. Und wenn du dann bei den Kolumbianern bist, dann sprechen die alle Spanisch und es wird untertitelt und du kannst es auch nicht umstellen. Also du kannst es nicht voll gedubbt schauen, sondern es ist dann Spanisch.
Okay.
Was schon dazu geführt hat, dass ich echt lange gebraucht habe für die Serie. Ich habe die Ende des vergangenen Jahres angefangen. Also ich habe in den ersten 2 Staffeln habe ich ganz schön gebraucht, weil es eben nicht so nebenher, du musst halt mitlesen immer. Und das ist ja auch viel. Also die DEA-Agenten, das ist halt schon die Rahmenhandlung nur. Und es geht natürlich eigentlich um Pablo Escobar und die ganzen anderen. Das heißt, also wahrscheinlich unterm Strich hast du wahrscheinlich 90% auf Spanisch mit Untertiteln, ne? Ja, und dann die dritte Staffel ist, handelt vom Cali Kartell, also die Rodriguez-Brüder. Das fand ich sehr zäh. Cali Kartell noch nicht? Nee. Also die kamen praktisch nach Escobar. Als Escobar tot war, haben die dann praktisch das übernommen.
Auch in Kolumbien.
Genau, auch in Kolumbien, die haben eine kolumbianischen Kokainproduktion, haben die übernommen und waren, der Unterschied zwischen denen war, der Pablo Escobar war so ein sehr extrovertierter Typ, der wollte auch Präsident werden und sowas, ja, der war völlig, okay, ja, völlig von sich überzeugt und die Rodriguez-Brüder, die haben, es waren mehr so Technokraten, die haben eben so sehr kaufmännisch und im Hintergrund und eben, wir haben schon auch große Partys gefeiert, aber eben sich nicht so gefeiert, nicht so feiern haben lassen in den Medien wie Escobar und haben so ein ganz krasses Überwachungssystem aufgebaut, also KGB Kolumbiens haben sie es genannt auch. Und das fand ich ziemlich zäh. Also es war, es fehlt halt die
schon fast abgebrochen, oder?
Ja, tatsächlich fast abgebrochen.
Irgendwie
und
gefragt.
Hab dann zum Glück noch eine Folge weitergeschaut und da wurde es dann plötzlich spannend. Da ging dann irgendwie so ein Drogenkrieg los, der dann leider zwei Folgen später auch wieder vorbei war. Aber der hat mich dann getragen über den Rest der Staffel.
Mhm.
Und dann gibt es eben diese Spin-Off-Serie, Narcos Mexico oder Mexico, wo manche behaupten, es ist eine eigenständige Serie mit neuen Hauptdarstellern und bla bla bla. Ich finde, das ist ein ganz klassisches Spin-Off, beziehungsweise ich finde eigentlich fast, es ist einfach eine vierte und fünfte Staffel, die halt jetzt woanders spielt. Ich meine, vorher hat es ja auch erst in Medellin, dann in Cali gespielt oder in Cali, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man es betont. Ich glaube Cali. Und es ist die gleiche Anfangsmusik, es ist genauso montiert. Es spielen zum Teil auch die gleichen mit, also auch die auch Pablo Escobar spielt wieder mit, also oder kommt jedenfalls vor. Die vom Cali-Kartell kommen relativ häufig sogar vor. Und es handelt da eben von dem Aufstieg von dem Guadalajara-Kartell, was im Endeffekt ja das erste Mal war, dass in Mexiko die sich überhaupt geeinigt haben auf eine Art Kartell. Verbunden mit der Figur Gallardo, Miguel Felix Angel, glaube ich. Gallardo, das war so der große Drogenboss Mexikos, der erste eben. Und dann eben, was auf den folgt, also der euch auch bekannt ist mit den Tunneln. El Chapo heißt der, glaube ich, oder? Ja. Der irgendwie mehrmals aus dem Knast geflohen ist durch irgendwelche Tunnel.
Okay.
So in den letzten Jahren. Der ist da auch dabei. Und das ist eine wirklich coole Serie. Also die habe ich jetzt ziemlich gebinged in den letzten zwei Wochen. Beide Staffeln.
Da gibt es zwei Staffeln noch.
Genau, gibt zwei Mexiko-Staffeln, ja. Also es macht ziemlich Spaß. Und das Coole ist halt, dass du einerseits lernst du ein bisschen was. Klar ist es zum Teil fiktiv. Du darfst ja nicht alles für bare Münzen nehmen. Aber ich habe mehr über diese Kartellgeschichten, diese mittelamerikanischen, gelernt, als ich je vorher wusste.
Mhm.
Gut, und ich bin natürlich auch dann immer einer, ich bin natürlich angefixt und lese dann darüber und so. Aber ja, es ist so, es ist ein Spannungsbogen, es sind interessante Charaktere, es fühlt sich richtig gut an, also auch das, was du sagtest, so, es fühlt sich so nach 90ern an, das ist da auch, also bei dem Escobar, das fühlt sich nach 70ern an und dann fühlt sich es krass nach 80ern an und dann wird es 90er-mäßig, also total gut gefilmt und gut gemacht und gut arrangiert. Also das ist wirklich, so soll das sein. Und nicht so wie beim Wasp Network.
Okay. Das klingt schon echt spannend, aber es sind halt doch 50 Folgen oder so, die ich jetzt gucken müsste.
Ja, und die man halt mit Untertiteln schauen muss. Das ist halt das ist halt schon anstrengend.
Mhm.
Aber es macht schon Freude. Also es ist schon, sieht schon gut aus. Jetzt habe ich,
Elite fertig geguckt, fällt mir gerade ein.
Oh je.
Was ich vor 6 Wochen angekündigt habe, dass mir das vielleicht passiert, wenn ich nicht aufpasse. Ich finde es total, ja, dann ist passiert.
Gestern oder vorgestern habe ich eine Folge gesehen, die, wo dann der Streit so losgeht, also ich muss sagen, die letzten Tage habe ich es wirklich gebinged, wo dann der Streit so losgeht und so innerhalb der Mexikaner wo dann einer zwei andere mit so einer Dampfwalze überfährt.
Oh.
Wie bei Fischen namens Wanda, aber es wird halt krasser gezeigt. Vor allem nur so ein großer Blutschleimfleck ist. Echt hart. Ja, ist schon klar, ist schon auch schon heftige Gewalt drin. Also kann man nicht anders sagen. Und ja, und auch Titten. Also ist schon eine richtige Netflix-Serie.
Okay.
Cool. Ist cool, ja. Macht Spaß.
Verweise ich nochmal auf Sneakpot Folge 396. Da haben wir Escobar Paradise Lost besprochen, den wir damals in der Sneak gezeigt bekommen haben, beziehungsweise ich glaube nur ich, wenn ich mich recht erinnere. Und der ist mit Benicio del Toro, der eben an der Stelle Escobar spielt. Und da kriegt man auch mal diesen ganzen Wahnsinn mit seinem Dinosaurierpark da und dem ganzen Quatsch.
Ja, der ist echt durchgeknallt.
Der Typ war wirklich ein bisschen Panne im Kopf. Ja, kann man sagen, nochmal angucken. Ich habe nur gerade geschaut, bei wer streamt es. Escobar ist tatsächlich nur bei einem seltsamen Streamingdienst namens Filmfriend, von dem ich noch nie gehört habe. Ansonsten muss man da auch Leihgebühr für zahlen.
Okay. Naja, also Narcos Empfehlung, Wasp Network, garantiert keine. Was noch eine Empfehlung sein könnte, ist Suits. Das hast du ja jetzt schon irgendwie achtmal besprochen. Heute
achte Staffel.
Staffel 8. Das stimmt nicht ganz.
Ja, empfehle ich immer wieder. Oder? Nee, ich habe, glaube ich, die ersten 6 Staffeln zusammen empfohlen oder besprochen. Aber vorher hatten wir es schon zweimal. Also
ich glaube, ich habe die ersten 6 Folgen geschaut, immerhin.
Immerhin. ja, Suits ist jetzt die 8. Staffel auf Netflix. Und ich habe vorhin noch mal gelesen, was ich über die 7. erzählt habe. Und alle Kritikpunkte darin kommen jetzt nicht mehr vor. Deswegen, die macht richtig Spaß. Also wir haben die in 3 Abenden durchgebinged.
Krass.
Und nee, das ist gar nicht so krass. Ich hatte eigentlich gedacht, wir schaffen es in 2, aber wir haben dann doch, glaube ich, noch 1,5 Folgen auf den letzten Abend verschoben. Es ist halt die Michael und hier Rachel, also die Prinzessin da, die Meghan Markle, die sind jetzt nicht mehr dabei. Und dadurch entstehen ganz neue Dynamiken, die richtig gut sind. Also sie haben jetzt einen neuen Namenspartner mit drin, der den Vater von Rachel, den es bisher auch schon gab. Und das funktioniert sehr gut. Sehr cooler, glaubhafter Spannungsbogen, was die Konflikte untereinander angeht, aber auch was die Freundschaft untereinander angeht. Es ist auch, was die Fälle angeht, klar schon das übliche Problem, dass man zum Teil auch wieder denkt so, was, wie ging das jetzt? Egal. Aber egal, ja, ist halt auch egal dann, weil man muss ja halt, ja, ist halt zum Teil Magie, das amerikanische Rechtssystem ist halt so. Und ja, ist komisch, aber es ist so. Und vom Gefühl her, also es ist einfach so eine krasse Feel-Good-Serie, diese Staffel. Obwohl es echt Konflikte hat und auch spannend ist und so, aber trotzdem, man fühlt sich die ganze Zeit gut und denkt sich, ach, ist das schön hier, hier möchte ich bleiben. ja, absolute Empfehlung, aber bringt natürlich nur was, wenn man die anderen Staffeln auch geschaut hat, ist klar.
Aber bringt nichts, da irgendwie reinzuspringen jetzt.
Nee, da versteht man es, glaube ich. Ja, das, obwohl das finde ich immer vermessen, finde ich eigentlich bei so gut wie jeder Serie immer diese Behauptung, dass man es nicht versteht, wenn man in eine spätere Staffel reinsteigt.
Ah, das wollte ich auch noch zu Narcos fragen. Wenn ich jetzt nur Mexiko gucke, bringt mir das geht. Was oder soll ich lieber die ersten
Mal schauen? Dann freust du dich halt nicht ganz so, wenn die Kolumbianer auftauchen, weil das halt, wenn du da halt 3 Staffeln mit denen geschaut hast, sind es halt so wie alte Freunde für dich. Deswegen freust du dich dann, dass die auftauchen. Aber wenn es für dich einfach, ja, das sind halt die Kolumbianer, die jetzt kommen und uns die Daumenschrauben anlegen, im übertragenen Sinn, dann funktioniert es genauso. Also kannst nur Mexiko schauen, klar, kein Problem.
Okay.
Und würde ich auch. Also die 3. Staffel von Narcos ist meiner Meinung nach einfach nicht zu empfehlen. Die ist einfach tröge und langweilig. Und wenn man halt diesen Escobar-Wahnsinn, der wird schon auch ein bisschen totgeritten. Also Mexiko ist schon flotter inszeniert und so. Also ist schon eigentlich die Empfehlung.
Okay.
Ja. Gut. Und Suits 8 auch Empfehlung. Ganz toll. Ganz toll. Aber ja, reinspringen, weiß ich nicht. Bringt wahrscheinlich nicht so viel. Obwohl, können wir probieren.
Ja, und? Zum Thema das Magie im amerikanischen Rechtssystem, Folge 14, 2. Staffel, South Park, die Chewbacca-Verteidigung, ganz wichtig, einmal nochmal angucken.
Wie weit Magie so Sachen?
das weiß man. Kennst du nicht die Chewbacca-Verteidigung?
Ich habe noch keine ganze Folge South Park geguckt.
Ich auch nicht.
Ich bin jetzt wieder gerade voll drin, irgendwie in Staffel 22 oder so. Ich weiß gar nicht, wo ich gerade stecke, aber mein Netflix weiß das. Und das ist ganz
wichtig. Ich wusste gar nicht, dass das bei South Park ist. Bei Netflix ist. Ist mir noch nie begegnet.
Doch, ist da drin. Allerdings nicht alle Staffeln. Das ist irgendwie so, ich weiß nicht, 19, 20, 21, 22 oder so. Also da fehlt irgendwie vorne ganz viel und hinten wohl auch noch ein bisschen was. Also das haben sie nicht komplett. Aber es passt zufällig zu dem, wo ich ohnehin gewesen bin. Und insofern kann ich ein bisschen weiter gucken. Aber ansonsten kann man South Park komplett auf southpark.com oder de oder beides gucken. Da ist zwar dann Werbung drin, aber du kannst es alles online gucken, kostenlos.
Okay. Ach nee, das kriegt mich irgendwie nicht.
Oder das ist so gut jetzt in der Staffel, wo ich gerade bin, rennt ein riesiges Mensch-Bär-Schwein, also im Englischen nennen sie es Man-Bear-Pig, das rennt durch die Gegend und frisst Leute. Einfach so auf offener Straße fällt es Leute an und zerfleischt die aufs Widerlichste oder rennt in so ein ganzes Restaurant rein und zerfleischt alles, was da so kommt. Und die Leute wollen aber nicht wahrhaben, das kommt, das ist so eine Allegorie auf den Klimawandel, aber halt eine sehr holzhammerige. Und so, die Leute leugnen das. Das gibt's nicht. Man Bear Pig existiert nicht. Und dann gibt es so ein paar Versprengte, die dann sagen, doch, Mann, das kommt, das bringt uns alle um, es wird kommen, Mann, ihr habt es doch gesehen. Und dann kommt Al Gore und hält große Reden und so. Sehr, sehr fantastisch. Das
doch ganz interessant.
Ich muss immer sehr. Die Allegorien oder so, die da gebaut werden, die sind immer sehr holzhammerig, wirklich so richtig grob derbe, aber dann halt so überzeichnet, dass es dadurch wieder sehr lustig wird, wenn dann halt dieses riesige Man-Bear-Pig durch South Park marodiert und der Polizeichef immer hinkommt und sagt immer, ah, schon wieder ein School-Shooting. Und da liegen halt zerfetzte, zerrissene, von mit Krallen zerkratzte und so Leichenfetzen hängen an der Wand und so ein School-Shooting. Und irgendwann fangen alle seine Polizisten um ihn rum so, ich glaube, das war vielleicht doch kein School-Shooting. Klar war das eins, ich weiß genau, wer das gewesen ist.
Das klingt total super, wenn du mir das erzählst. Ich würde das gerne als Hörbuch mir anhören. Oder in irgendeiner Optik, die ich anschauen kann, aber ich finde South Park ist einfach so hässlich, ich kann das nicht anschauen. Das ist einfach, diese Optik, die geht so gar nicht an mich.
Allein die Vorstellung, dass wenn jetzt der Fernseher angeht, dass dann diese Bilder kommen könnten, da habe ich schon keine Lust mehr.
Diese Figuren, oh, furchtbar.
South Park hat seine Optik auch mal irgendwann leicht verändert. Also klar, wenn das grundsätzlich nicht an dich geht, dann wird das nichts helfen. Aber sie sind irgendwann mal in
ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, diese Optik. Das ist so scherenschnittartig, comic-esk. Ich weiß auch nicht.
Ja, aber wie ist das, wenn du Simpsons guckst? Ich meine, die sind ja auch nicht jetzt gerade fidel gezeichnet.
Ja, aber die sind ja irgendwie animiert. Also die bewegen sich ja. South Park bewegen sich ja eigentlich nicht. Oder?
Da hast du vielleicht wirklich frühe Staffeln gesehen. Da haben
die werden auch nur so durch die Gegend geschoben oder so, oder?
Nee, die haben ja also schon Füße, die sie bewegen können.
Ja, aber es ist doch echt wie Stop Motion, aber irgendwie jedes 17. Bild wird gezeigt.
Also für mich sind es so Pappfiguren, die so ausgeschnitten sind und so durch die Gegend geschoben werden. Genau,
zwei Bilder pro Sekunde vielleicht.
Nee, dann habt ihr, glaube ich, wirklich frühe South Park-Folgen geguckt. Die haben irgendwann mal umgestellt ihren Produktionsprozess und mittlerweile ist das alles aus dem 3D-Renderer raus. Allerdings halt mit Figuren, die dann von der Kameraperspektive immer 2D aussehen. Aber faktisch sind es 3D-Figuren. Und das insofern, die sehen in den späteren Staffeln, sieht das ein nuanciges Bit anders aus, was ich jetzt gar nicht mehr so greifen kann, weil das für mich schon so lange her ist, dieser Umstieg, dass ich das nicht mehr so präsent habe, aber
also ich muss da doch mal.
Wahrscheinlich sehe ich das auch einfach nicht mehr, weil für mich steht da halt die Figuren und deren Charaktere und die Geschichten und was die so erleben und erzählen und was da wohl der Witz ist dabei im Vordergrund, als dass ich das nicht mehr wahrnehme, wie das angezeigt wird. Ja.
Wie so Kasperletheater, so kam mir das vor. Die so rumgeschoben werden in so einer.
Mochtet ihr Team America, den Film?
Ja.
Weil der ist ja von denselben Leuten.
Ja, das meine ich ja. Also von der Geschichte her kriegt mich das wahrscheinlich schon.
Ja, von der Absurdität und alles. Ja. Deswegen, ich finde es auch immer, wenn du davon erzählst, finde ich das total spannend. Ja,
finde ich super.
Und dann denke ich mir,
scheiße aussehen würde.
Aber ich möchte es nicht anmachen. Also ich habe schon gar keine Lust, so. Ja, nee, du kann der Bob mir vielleicht in der nächsten Folge nochmal irgendwie eine Viertelstunde über South Park irgendeine lustige Folge erzählen und dann ist gut, ja.
Okay.
Du solltest dann mal ein Hörbuch aufnehmen.
Genau, für uns. Oder einen Podcast machen. Du fängst einfach an bei der ersten Folge und erzählst alles nach.
Das sind vielleicht Podcast Bezüge, die man gar nicht mehr versteht. Irgendwie vor 20 Jahren.
Ja, man kann es ja einordnen.
Tagesgeschäft waren.
in also der ersten Folge
zählt immer so ein bisschen was und ordnet das dann ein.
Ja, das ist ein South Park.
In der ersten Folge
South Park minutenweise.
Bekommt Eric Cartman eine Anal Probe, wie heißt das, eine Analsonde von Aliens eingesetzt. Lange her, die Geschichte, egal.
Ja. Dass du sowas noch weißt.
Das ist eine legendäre erste Folge. Cartman bekommt eine Anal Probe. Ich meine, das vergisst man nicht.
Oh Gott. Ja, sehr schön.
Mhm.
Das war's dann jetzt erstmal mit Filmthemen für heute. Der Christoph wird jetzt kurz schweigsam sein. Und wir beide sprechen über Da Vinci Resolve. Als du das reingeschrieben hast in unser Google Doc, da dachte ich, Da Vinci Resolve, das kenne ich, das hat mir schon mal irgendjemand empfohlen. Aber ich hatte irgendwie erst gar kein Gespür, wo ich das einsortieren will. Aber das ist, du wirst sicherlich gleich nochmal genau erklären, jetzt mittlerweile auch eine Schnittsoftware, aber es kommt ursprünglich aus dem Farbkorrektur oder sowas. Das war doch der ursprüngliche Ausgangspunkt oder sowas.
Das mag sein.
Also Color Matching konnten die doch so ist richtig gut.
Das können sie bei Blackmagic, genau. Ja, es ist mittlerweile Schnittsoftware und das ist auch das, deshalb würde ich deine Aussage, dass es jetzt war mit den Filmthemen, vielleicht ganz so ein kleines bisschen anzweifeln, weil es geht schon immer noch um
okay,
Video.
Okay, ja.
Und um Film im weitesten Sinne. Ja, nee, es ist eine Schnittsoftware und wir beide haben ja eine Vergangenheit mit Schnittsoftwaren und Videoproduktion und so.
Mhm.
Dann habe ich lange Jahre in der Richtung nichts gemacht, aber ich habe viel gefilmt.
Okay.
Nämlich vor allen Dingen Tochter und jetzt auch den Sohn. Und dann habe ich, glaube ich, in der Folge 500 irgendwas, 550, 554, habe ich, glaube ich, damals mal erzählt, dass ich mir so einen bildstabilisierenden Gimbal gekauft habe, also so ein Handy-Stabilisierungsteil. Das ist jetzt auch schon fast 100 Folgen.
Drohnenmarke, oder?
Genau, von DJI, den ja. Osmo Mobile. Da gibt es ja mittlerweile auch neuere Modelle und alles und wahrscheinlich alles wieder besser und billiger geworden. In der Zwischenzeit ist ja egal, meiner funktioniert noch ganz fantastisch. Und auch der ist natürlich, wie gesagt, das ist jetzt über 100 oder fast 100 Folgen her, kannst du ja ausrechnen, wie viel Videomaterial da wahrscheinlich schon angefallen ist, wo der im Einsatz war. Mhm. Und dann ist es ja immer so dieses, ich werde das mal zusammenschneiden, irgendwann schneide ich das mal zusammen.
Mhm.
Und dann hat man so, was weiß ich, war mal einen Tag im Zoo oder so, da ist man im Opel-Zoo oder so, ja, da rennst du dein Ding durch, das Kind staunt sich die Augen groß und größer und du rennst da hinterher und filmst und machst irgendwie auch so ein bisschen Cover-Material, filmst da so ein bisschen die Giraffe, filmst ein bisschen den Elefanten, filmst ein bisschen das und jedes und sowieso und wie das Kind da irgendwie staunend durchrennt und dann das alles erlebt und dann hast du 1000 Schnipsel und musst die zusammenschneiden. Und was ich zeitlang gemacht habe, ist, ich habe immer einfach iMovie genommen, manchmal auf dem iPad, manchmal auf dem iPhone. Mhm. Je nachdem, wenn du nur 3 Schnipsel miteinander kombinieren willst, nimmst du es schnell auf dem iPhone, schiebst die ineinander. Renderst das raus, schmeißt die 3 Rohclips, schmeiß ich dann einfach weg meistens, weil im Endeffekt gucke ich mir die eh nie wieder an.
Ja,
und behalte diesen zusammengeklippten, wo ich dann 3 kleine Clips irgendwie in einen gemacht habe.
Mhm.
Dann habe ich ein paar Mal so iMovie auf dem Mac auch benutzt, wenn ich was Größeres hatte, aber mit iMovie, wenn man mal früher mit Premiere oder sowas gearbeitet hat,
man läuft halt sofort an Grenzen, man sagt so ja, und dann ja. Hier eine ganz kleine Wischblende irgendwie. Ach nee, das geht wieder nicht, das ist nur so fest. Boah,
ja. Genau. Und dann möchtest du deine Fußnägel essen, das ist einfach, das und Tischkanten beißen. Und dann habe ich immer mit mir gerungen, ob ich mir mal Final Cut 10 kaufe. Hm? Das sind ja schon so 300-400 Euro, was sie da haben wollen, weiß ich jetzt gar nicht genau.
220 oder sowas, oder 250. Ich habe mir das damals relativ am Anfang mit Mac gekauft, weil ich da noch echt viel mit Videoschnitt gemacht habe.
Ah, okay.
Ich habe ja fürs Tanzen zum Beispiel früher da immer eine Kamera dabei gehabt,
ja.
Und so.
Ja, ja, genau.
Und das habe ich da auch noch gemacht oder für einen Urlaub, den ich da geschnitten habe. Hatte mir das direkt am Anfang quasi so, ja, neue Mac, brauchst du ein neues Stimmt. Ja, dann kaufst du es jetzt auch noch. Und da hatte ich dann irgendwie noch einen Gutschein oder irgendwie und dann, ja, ich meine, ich habe 200 gezahlt und hatte 50 Euro Gutschein oder sowas. Also irgendwie okay. So war das.
Hm. Ja, ich hatte damals auch mit meinem Mac, als ich ihn neu geholt habe, Final Cut dazu gekauft, aber halt noch das alte, Final Cut 7 Pro oder wie es hieß.
Das datet nicht mehr ab, oder?
Nein, das ist schon lange nicht mehr.
Nee, auf also das 10er noch, kommst du damit nicht?
Nee, ich glaube, da gibt's, oder, keine Ahnung, ehrlich gesagt bin ich da überfragt. egal. Jedenfalls, das Ding, das alte 7er, das kannst du im Grunde nur, also das will nicht mit HD spielen und nicht mit so richtig mit 16 zu 9 und so. Das geht vielleicht alles irgendwie, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Aber das sieht auch extrem dated aus und das ist, ich habe das damals ein paar Mal benutzt und wahrscheinlich war das insgesamt für die Anzahl der Verwendungen, die ich ihm zugeführt habe, war das zu viel ausgegebenes Geld. So, und jetzt irgendwie DaVinci Resolve, ich habe immer wieder davon gehört und so, und dann hatte aber irgendwie so das Gefühl, nee, ich bin da irgendwie doch so ein bisschen, wenn, dann hole ich mir Final Cut. Dieses hohe Ross habe ich jetzt verlassen und habe mir jetzt mal DaVinci Resolve runtergeladen.
Okay.
Und das Fantastische ist, davon gibt es zwei Editionen. Einmal die normale DaVinci Resolve 16 und dann die Studio-Version. Die Studio-Version ist die mit allen Features. Wenn du die kaufst, weiß ich den Preis jetzt nicht aus dem Kopf, aber ich sag mal auch so irgendwas mit einer 3 vorne in den Hundertern.
Ja.
350, 399, irgend sowas, keine Ahnung. Und die andere ist kostenlos. Und,
nice.
Und das, da habe ich gedacht, naja gut, da wird dann wahrscheinlich wieder alles Mögliche fehlen und dann wird es irgendwie nur so eine Demo sein oder so. Weit gefehlt. Das Teil ist ziemlich feature-komplett. Also es fehlen natürlich ein paar Sachen, die du nur mit Studio kriegst. Das erste, wo man drüber stolpert als iPhone-Filmer, ist, dass man wahrscheinlich mit dem iPhone schon allein aus Platz-Storage-Gründen wahrscheinlich in H265, also HEVC, wie es heutzutage so schön heißt, High Efficiency Video Codec, also da liegt H265 drunter, oder das ist einfach nur ein anderer Name dafür. Du filmst wahrscheinlich mit einem neueren iPhone in diesem Format, was aus Speicherplatzgründen und so auch sinnvoll ist. Das kann die normale Version nicht dekodieren. Das heißt, wenn du die reinziehst, dann siehst du halt erstmal deine Videoclips alle mit so einem roten X und du hörst nur den Ton.
Okay.
Allerdings ist das natürlich relativ schnell umgehbar. Du musst halt kurz bevor du dein Videoprojekt schneidest, musst du es halt einmal dein Handbrake aufmachen und musst ihm sagen, hier dieses Verzeichnis, diese 20 Clips oder 50 Clips bitte einmal in und dann musst du halt überlegen, was du machen willst. Musst du ProRes nehmen gleich oder du nimmst meinetwegen H264, das liest da. Allerdings
das kann man doch schon fast automatisieren, also das ist ja wirklich ja, klar, so das total einfach.
Richtig. So, aber das ist halt so eins der Features, normalerweise würdest du die da einfach reindragen und dann fehlen dir ein paar von diesen elaborierteren Color-Korrektursachen und wahrscheinlich auch noch ein paar Features, die ich noch nicht mal entdeckt habe, dass die mir fehlen würden.
Frage ich mich halt immer, würde ich das jetzt sehen, natürlich, wenn ich mich einarbeite und so, dann sieht man das, klar, aber so am Anfang gerade, wenn man dann irgendwie die Videos von seinem Kind durchschneidet.
Du kannst trotzdem so unfassbar viel machen, also ich habe mich auch mit diesem Farbkorrekturteil ein bisschen beschäftigt. Habe so ein paar Video-Tutorials mir angeguckt, um mich da so ein bisschen einzuarbeiten. Und es ist sofort so ein Rabbit Hole, in das du reingedragt wirst. Also du guckst ein Video-Tutorial und lernst irgendwas, wie das mit der Farbkorrektur der Teil von DaVinci Resolve nennt sich Fusion, wie das da läuft. Und sofort kommen diese ganzen Erinnerungen an meine Photoshop-Zeiten, wo ich viel mit Photoshop gemacht habe, wie man Bilder bearbeitet, dann eben, okay, das Ganze geht auf Video auch und da kommt dann halt diese Bewegtkomponente dazu und dann hast du natürlich da deine ganzen Keyframes und kannst alles, jede dieser Anpassungen kannst du auch keyframen, wenn es dann sein muss.
Das finde ich ja geil, also das ist so, alles keyframen können, finde ich einfach so ein cooles Feature.
Und dann hat es mich sofort reingesaugt. Dann habe ich in meinen iCloud Photo Library aufgemacht und habe geguckt, wo sind diese ganzen Videos, die ich mit dem Osmo geschrieben habe. Dann habe ich so ein kleines Projekt mir für den Anfang gesucht, war einfach irgendwie ziemlich genau das, was ich am Anfang erwähnt habe, der Tag im Zoo. Und da lag gar nicht viel Material rum. Lass das vielleicht insgesamt 10 Minuten gewesen sein. Und ich wollte es so eindampfen auf vielleicht ein 2-Minüter oder sowas. Und dann habe ich mir irgendeinen Musiktrack gesucht, den ich da drunter legen wollte.
Okay.
Und dann halt einfach angefangen, ja. In- und Outpoints setzen, das Zeug auf die Timeline ziehen. Im Grunde das, was du so üblicherweise tust.
Ja.
Und da du es auf Musik schneidest, hast du natürlich dann diese ganzen, das muss ja nicht mehr chronologisch sein. Ich meine, ob wir erst bei der Giraffe waren und dann bei den Erdmännchen oder andersrum, ist ja völlig wurscht.
Das ist wurscht, wir greifen nicht in Bayern.
Und dann schiebst du das so umher. Und dann kannst du diese ganzen coolen Features, so Ripple Edit, Ripple Shifts und so, wo du dann, also was das Teil alles allein so an Editing Features hat, die du in einem iMovie nicht hättest, ja, die du in einer professionellen Schnittsoftware aber hast. Und ja. Das sind nur so ganz einfache Sachen. Da bin ich noch nicht bei, was weiß ich, krassen Überblendeffekten, die ich selber zusammen keyframe aus irgendwelchen anderen, also da kannst du ja dir Templates für Übergänge anlegen, die du selber baust und so. Also du kannst ja die wildesten und noch wilderen Sachen machen.
Und das ist alles dabei. Also dafür brauchst du nicht die Pro-Software.
Ja, genau.
Krass.
Und du bist halt einfach wieder in diesem, ich habe jetzt noch nichts gefunden, was wir damals bei unseren Filmen verwendet haben, was hier nicht drin wäre.
Mhm. Okay, das ist jetzt auch 15 Jahre her oder so.
Ja, klar, aber es war ja damals Premiere, was wir benutzt haben. Und das war ja nun auch keine Schnittsoftware, die sich verstecken muss.
Nee,
auf jeden Fall. Die hat sicherlich Funktionen, die vielleicht DaVinci Resolve nicht hat, das will ich gar nicht sagen, aber keine, die ich jetzt gebraucht hätte, wo ich dachte, oh shit, da muss ich die Pro-Version haben. Ich bin da noch an keine dieser Stellen gestoßen. Ich habe einfach alles benutzt, was mir so in den Sinn gekommen ist. Ich habe das Ding komplett durch Farb korrigiert, also als erstes Mal so gebalanced, dass alles irgendwie halt ein gleiches Ground-Level hat. Dann habe ich alles gegradet und dann habe ich Audio-Bearbeitung, das sind so einzelne Tabs, die du hast. Du hast zuerst so ein bisschen Medien sortieren, dann hast du den zweiten Tab grob Cut, dann hast du den dritten Cut.
Führt dich dann da durch quasi, oder was?
Nee, das ist einfach, du hast so eine Tab-Leiste am Boden, so verschiedene Seiten, wo dann das ganze User-Interface sich ändert und die erste ist halt so Media-Control quasi. Okay. Die zweite nennt sich Cut, das ist so, da schmeißt du einfach Sachen auf die Timeline und sortierst das ein bisschen. Und da kannst du auch schon so Basic-Editing machen, wenn es ganz grob sein soll, reicht das wahrscheinlich auch. Mhm. Die nächste Seite ist dann Edit, das ist das, was du so klassischerweise als Nonlinear Editing Software so kennst, mit Timeline unten und deine beiden Monitore, also den Clip-Monitor und den Timeline-Monitor oben und dann eben links dann nochmal deine Medienseite. Das Interface ist extrem flexibel, du kannst sehr viele Sachen so rein und raus und hin und her blenden und groß machen, klein machen, was du für wichtiger hältst, machst du größer, was du für nicht so wichtig hältst, schiebst du dir zusammen, dass es kleiner ist oder blendest es ganz aus. Sehr schön gemacht. Es ist einfach ein schönes Stück Software und dafür, dass es nichts kostet, das ist eigentlich fast unglaublich.
Okay.
Und dann gehst du weiter, dann hast du den Farbkorrektur-Teil, dann gibt es so einen Teil, der sich so mit was im Grunde After Effects wäre bei Adobe.
Das ist auch noch dabei, also irgendwie
ist auch noch dabei.
Bildstabilisierungsgedöns und so ein Kram.
Ja, genau, und auch 3D-Animationen und so ein Käse, aber das habe ich mir nicht angeguckt, da weiß ich nicht, wie weit es da geht.
Wollt ihr die Sendung fertig machen und ich
Ja, und dann am Schluss halt rausrendern und dann habe ich danach noch versucht, meinen Rechner dazu zu bringen, mit High Handbrake das Video von den 600 Megabyte, mit denen es rausgefallen ist, auf was Handliches, wie ich hatte so auf 50 bis 100 Megabyte gezielt, wieder nach H265 einzudampfen und habe die nicht hardwarebeschleunigte Version genommen, das war vielleicht mein Problem und habe das angeklickt und dann hat er es auch gemacht, hat es runtergerechnet auf ich glaube 64 Megabyte und hat dafür geschmeidige 5 Stunden 49 gebraucht für ein zweiminütiges Video. Ich glaube, da habe ich es mit den Encoder-Settings etwas übertrieben.
Ja, gut. Ja, aber das lernst du dann auch. Also das ist ja das Schöne so. Wenn du jetzt noch, weiß ich nicht, noch 10 Tage Zoo hast oder irgendwie ein Monatsvideo oder irgendwas sowas machst oder einen Geburtstag mal, dann
Nächste, was ich angefangen habe, ist Plätzchen backen. Das ist jetzt auch schon ein bisschen her. Aber was? da habe ich mit Filmic Pro
nicht backen. Ja,
mit Schneiden, ja, genau. Da habe ich mit Filmic Pro dann auf dem iPhone gefilmt und habe mal so richtig schön in 21:9 gefilmt, also oder 2,35:1, also so CinemaScope-mäßig. Und auch mit so einer völlig absurden Datenrate, mit so riesigen Files. Das war alles in so Lowlight gefilmt und da werde ich den Denoiser ein bisschen brauchen. Da bin ich jetzt gerade erst so am Clips sortieren und habe gerade erst angefangen mit dem Schnitt. Aber was ich zusammenfassend sagen will, wenn Leute da draußen und unter unseren Hörern und Hörerinnen irgendwie Bedarf an Videoschnittsoftware haben, das ist echt Profi-Werkzeug, was aber halt nichts kostet, was für Windows und Mac verfügbar ist. Und was ich empfehlen würde, ist, der Rechner sollte nicht die übelste Krücke sein. Und meiner hat eine sehr gute CPU, eine Menge RAM, aber leider nur so eine integrierte Intel-Grafik, weil es ist ein Laptop, ohne dedizierte Grafik, also auf dem ich es jetzt gemacht habe. Der kommt damit klar, wenn man ihm vorher Proxy-Files in so einem Schnittcodec wie ProRes oder DNxHD oder wie das Ding heißt, gibt es also verschiedene Codecs, die so extra für Schnitte, weil sie nicht Keyframe und dann Intermediate Frames machen, sondern weil sie nur, also weil man beliebig irgendwo hinspringen kann, okay, in diesen Codecs. Die verbrauchen halt sehr viel mehr Daten. Aber du kannst das dann auch dabei, ach so Profi-Zeug, wo du dir so Proxy-Files rechnen lassen kannst. Gell? Hm. Gehst halt hin und sagst zu dem Ding, ja, da liegen die 4K-Dateien als Rohfiles, ja, die aus dem iPhone gefallen sind, aber mach dir mal Proxy-Files in einem Viertel der Auflösung.
Damit das Schneiden und Grading und alles schnell
damit
geht.
Damit du Schneiden und Graden auf dem Zeug kannst, genau.
Rechne das und wenn du da auf die dicken Files drauf, das ist natürlich geil.
Ganz genau, also das nennt man Proxy-Workflow. Kann er auch, und genau damit kommt man dann auch mit so einem Rechner, der keine dedizierte Grafikkarte hat, aus, und dann funktioniert es gut. Ja, und dann bist du da voll, kannst du da voll in dieses Rabbit Hole eintauchen und Stunden mit Videoschnitt verbringen, und das hat mich voll reingesaugt, damit habe ich viel Zeit verbracht, die letzten zwei Wochen.
Sehr cool. Der Christoph ist, glaube ich, auch wieder zurück.
Was heißt zurück? Ich glaube, ich bin hier falsch. Ich bin in einer Werbesendung gelandet. Ich dachte, ein Film ist.
Apropos Werbesendung, wir haben jetzt nämlich noch ganz kurz noch ein zweites Software-Thema.
Genau.
Was der ich möchte nochmal Werbung machen wollte.
Ja, es ist einfach ein lustiges Toolset, das ich dauernd brauche und wo ich gar nicht weiß, ob das andere Leute wissen, dass es das gibt. Und zwar ist es eine Seite, die nennt sich gotoast.org. Das ist offensichtlich auch eine Softwarefirma, die irgendwie Software machen, wo ich ganz ehrlich, wenn ich so auf die Webseite gucke, muss ich sagen, das sieht alles so aus, als ob die morgen pleite gehen müssten, weil das alles uralter Kram ist. Vielleicht tue ich denen auch Unrecht. Aber was sie dann auf einer ihrer Unterseiten haben, sind die sogenannten Strava-Tools. Ich weiß nicht, wer von euch ist bei Strava? Du bist da auf jeden Fall, Stefan. Strava ist ein... erklär mal, Stefan, wie sagt man das?
So was wie Strobo?
Fitness?
Genau, so ein Fitness-Aufzeichnungsdings. Wenn du irgendwie, weiß nicht, laufen gehst und dein Handy mitnimmst und das dann mit Strava, das irgendwie Runtastic oder wie die Dinger alle heißen, aufzeichnest, und dann kannst du das in der Community teilen, und bei Strava gibt es noch irgendwie so Strecken, wo du der Schnellste sein kannst und so Scherze.
Genau, ist für Leute, die viel Radfahren, viel Joggen gehen, viel Schwimmen oder sowas, also ebenso die üblichen Ausdauersportarten, bei denen man gerne vielleicht so GPS-Tracks mitlaufen lässt, wo man da lang gerannt ist und wie schnell man da gewesen ist. Das ist dir dann, wenn du deine Hausstrecke rennst, dann sagt, okay, das war jetzt die zweitschnellste Zeit nach der, die du letztes Jahr am 17. Mai gemacht hast. Und dann kannst du da so ein bisschen den Überblick behalten über deine Fitnesskurven.
Benutzt Strava viel?
Ja, jede meiner Fahrradfahrten läuft da rein.
Okay.
Also auch jede meiner Jogging, aber ich gehe so selten joggen, ich fahre eigentlich nur Fahrrad. Läuft eigentlich alles, also lasse ich alles da reinlaufen. Meistens ist es tatsächlich so, dass ich nicht mit Strava tracke, sondern dass ich es meistens mit der Apple Watch tracke und dann einfach nach Strava rüber cross-poste.
Da kriege ich es immer. Aber was bringt das denn? Also ist es, damit man sich praktisch gegenseitig so ein bisschen pusht, so, oh, der ist wieder mehr gefahren, jetzt will ich da auch mehr fahren, oder für was ist das denn? Oder macht man einfach nur Statistik, oder?
Beides,
ja.
Also, das ist natürlich so, wenn du jetzt in der Gruppe bist, vielleicht irgendwie in einer Trainingsgruppe oder im Freundeskreis, und du weißt, okay, weiß ich nicht, wir wollen jetzt alle gemeinsam abnehmen und wir wollen das alle darüber machen, dass wir laufen gehen, und dann kann man sagen, okay, dann siehst du, okay, oh Mensch, weiß ich nicht, sehe ich, der Christoph, der war schon wieder laufen und ich war die Woche noch gar nicht.
Nicht so wahrscheinlich.
Ja, aber du weißt, was ich meine.
ja, klar.
Dann müsste ich jetzt auch mal laufen gehen. Das motiviert mich. Auf der anderen Seite kann ich natürlich dann sagen, am 31.07. so, boah, diesen Monat bin ich schon 12 Kilometer gelaufen. Das ist ja schon gut. Im Monat davor bin ich nur 6 gelaufen oder sowas. Um dann eben so ein bisschen die Statistik zu haben.
Ja, oder er vergleicht den Vormonat mit dem jetzigen Monat und so Sachen, wo du dann siehst, keine Ahnung, am 17. Juni hatte ich schon 150 Kilometer Fahrrad hinter mir oder 200 oder was auch immer, irgendeine Zahl. Und heute haben wir den 15. Juli oder sowas und ich bin irgendwie 17 Kilometer hinten dran oder ich bin 25 Kilometer voraus oder sowas.
Ja, aber vielleicht bist du diesen Monat ja gerade mit deinem richtigen Fahrrad gefahren und nicht mit dem Elektrofahrrad. Und dann kann man es ja wieder gar nicht vergleichen, oder? Oder unterscheidet es das?
Das kann er unterscheiden. Also du kannst einen bei jeder Fahrt, ob das jetzt E-Bike unterstützt gewesen ist oder ob das normales Fahrrad gewesen ist oder ob das Mountainbiking oder Rennradfahren war, oder Gravel Riding oder BMX oder Dinge. Weiß ich, das kannst du alles machen. Genau, aber was ich eigentlich hinweisen wollte, sind diese GoTos Utilities for Strava, die funktionieren theoretisch auch mit anderen dieser Netzwerke. Das sind so kleine Online-Software-Tools, mit denen du Manipulationen an so GPX-Files machen kannst. Also die darunter liegende Dateiformat, was da verwendet wird, sind in der Regel immer entweder sogenannte FIT-Files oder GPX-Files oder TCX-Files. Das kommt so mal so ein bisschen drauf an, wo ist das File hergekommen. Wenn du es aus so einer Webseite wie Strava oder Runtastic oder sowas exportierst, kriegst du in der Regel ein GPX-File. Diese FIT-Files fallen, glaube ich, aus so Wahoo-Fahrradcomputern raus oder bei Garmin auch. Diese TCX-Files, weiß ich nicht, die sind mir noch nicht so richtig oft untergekommen. Aber manche iPhone-App, die irgendwas mittrackt, spuckt manchmal diese FIT-Files auch aus. Du hast jetzt hier zum...
Oder was macht der?
Der kann verschiedene Sachen. Zum Beispiel manchmal hast du einen Effekt, dass irgendwas war falsch aufgezeichnet, beispielsweise dein Fahrradcomputer war die Batterie leer oder irgendwas war zu lange aus und er hat sein Datum zurückgesetzt oder irgendeine Scheiße. Und dann kommt da so ein Ding raus und du bist am 1.1.80 gefahren oder so, ja. Und dann weißt du genau, scheiße, ich bin am 17. sowieso vielten so und so hoch. Die Timestamps sind ja da drin, also wann die Fahrt, wie lange die gedauert hat, das ist ja alles korrekt. Man müsste das einfach nur um 40,72 Jahre und 3 Minuten in die Zukunft schieben und dann würde ja alles stimmen. Sowas könnte man zum Beispiel damit machen. Oder was ich manchmal als Anwendungsfall hatte, ich habe meinen Radcomputer an meinem Fahrrad, der erfasst auch Trittfrequenz zum Beispiel. Und dann trackt der für mich GPS übers iPhone, weil der ist per Bluetooth mit dem iPhone gekoppelt und Geschwindigkeit tatsächlich vom Radsensor und nicht übers GPS. Und Trittfrequenz trackt der für mich mit und fasst das alles in eine Datei zusammen. Was er aber nicht mit erfasst, ist mein Puls. Und den Puls wiederum erfasst die Apple Watch. Und danach habe ich theoretisch 2 Files. Und in dem einen ist derselbe Track drin, aber das GPS von der Apple Watch ist nicht so geil. Das heißt, da fährst du immer irgendwie so nebendran durch irgendwelche Wiesen und Häuser und Schluchten und quer über Kreuzungen drüber oder so, weil die nimmt einfach nicht so oft
diese GPS-Punkte.
Ja, ich glaube, der Intervall, wie oft sie das GPS ausliest, ist einfach größer, weil sie mit der Batterie ein bisschen mehr haushalten muss, weil sie halt nur sehr, sehr wenig Energievorrat hat. Und das kann das iPhone natürlich viel, viel besser und macht da mehr Punkte und demzufolge hat sie den besseren GPS-Track und damit auch die besseren Entfernungsdaten und alles. Aber die andere Datei hat den Heartrate-Track, ja, und dann kannst du hier zum Beispiel, gibt es so ein Tool, Merge Heartrate mit GPS-File und dann kannst du die beiden Files zusammenführen über die Timestamps, die sie ja beide drin haben, finden quasi die einzelnen Werte an die richtige Stelle und der mergt dir das dann und das gemergte File lädst du dann auf Strava hoch und dann habe ich dort Geschwindigkeit, Heartrate, GPS-Koordinaten und Trittfrequenz. Alles übereinander. Und dann kannst du natürlich so Statistiken und Auswertungen und so einfach sehr viel schöner machen, weil dann mehr Daten da sind. Ne? Kannst du mehr auswerten.
Na gut, das klingt natürlich nicht verkehrt.
Und ja, sowas, wenn auch irgendwie mal was mit so einem GPX-File kaputt ist aus irgendwelchen anderen Gründen, man kann ja auch tausend andere komische, billige China-Geräte, die GPS drin haben, dabei gehabt haben oder so. Bei Wanderungen oder so gibt es ja so GPS-Tracker, die keine Displays haben und einfach mit einer Batterie schier ewig aufzeichnen können. Da fallen dann manchmal etwas obskure Dateien raus, die dann irgendwie seltsame Fehler haben. Hier kannst du dann auch so, ja, alle möglichen Adjustments und so und kannst die zusammenrechnen mit irgendwas anderes. Es ist einfach so eine Toolbox für GPX-Dateien,
das kostet die sehr nicht, cool ist. Oder?
Nee, das kostet nichts und du musst auch nichts runterladen, sondern du lädst das File halt da hoch und dann kriegst du so ein etwas krud aussehendes, aber eben sehr funktionales, sehr so typisch Nerd, so 1000 Checkboxen und kleine Radio-Buttons, wo du irgendwie das möchte ich und das möchte ich und das nicht und bitte das mit reinschreiben und das weglassen und so. Und also man sieht, da sind so Nerds gewesen, die haben das nicht auf schön programmiert, sondern auf das muss was können.
Okay.
Und scheint das so eher für sich selbst gemacht und dann der Welt zur Verfügung gestellt zu haben. Ja. Und dann lädst du dein File, deine ein, zwei Files da hoch, frickelst sie zurecht und lädst sie wieder runter und dann kannst du sie zu Strava oder sonst wo hinschieben. Sehr schön gemacht.
Sehr schön.
Brauche ich einfach irgendwie immer wieder.
Ja, cooles Tool, coole Empfehlung. Go-Tos, wir verlinken das.
Machen wir.
So, das war jetzt aber genug Software. Ich hätte noch was richtig Handfestes oder Physikalisches. Ich habe mir letzte Woche eine Tischkreissäge gekauft.
Ich hoffe, du sagst das Fabrikat, dass wir auch hier unserem Werbeauftrag gerecht werden.
Es ist nicht von Da Vinci. Nee, ist eine Bosch GTSC 10XC.
Warte, jetzt muss ich googeln. GTS 10 was?
XC.
XC, okay. Mhm.
Eine Tischkreissäge.
Eine Tischkreissäge, ja.
2100 Watt.
Was unterscheidet die von einer normalen Kreissäge?
Handkreissäge.
Eine Handkreissäge, da führst du die Säge und bei der Tischkreissäge führst du das Holz.
Ah, okay. Gibt es da nicht noch ein anderes Wort für? Mir liegt da irgendwas auf der Zunge. Das
ist noch Tauchkreissägen, aber das ist nur eine besondere Form der Handkreissäge, oder? Oder zumindest.
Ja.
Ich habe gerade den Preis gesehen, mir ist kurz schlecht geworden.
Ja, deswegen habe ich sie auch erst gekauft. Ja, aber wir haben noch einige.
Bosch wie?
GTS 10XC.
GTI. Also Bosch GTI kannst du eigentlich.
Ja, die kostet 700 Euro ungefähr.
Mhm. Nummern. Und
für sowas habe ich sie jetzt gekauft. Wir wollen im Keller noch ein bisschen was umbauen und da gibt es dann auch nochmal Regale zu bauen und jetzt hier in der Bar bin ich schon wieder neue Sachen am Bauen. Und
aber das sieht doch so aus, als wäre das ein Tisch, auf dem diese, das sieht aus wie eine normale Kreissäge.
Genau, es ist eine Kreissäge, die von unten an den Tisch montiert quasi. Also ja. Ist natürlich anders, aber.
Also nicht so, dass man die Kreissäge in der Hand hat und in den, also wie den Tauchkreissäge, sondern.
Nee. Du bewegst das Holz über den Tisch.
Und was unterscheidet sie dann von einer Kreissäge, von einer normalen? Oder ist eine normale
Kreissäge? Die.
Nee, es ist halt die Frage, was für dich eine normale Kreissäge ist.
Na, genau. Das ist, was auf den Baustellen rumsteht.
Ein Tisch, wo du das Holz drüber schiebst.
Das ist eine Tischkreissäge.
Oder ein Stein,
schon.
Ja.
Ja.
Aha, okay, die heißt dann, glaube ich.
Kreissäge. Das ist für mich eine Kreissäge. So ein riesiges Blatt, was sich dreht und wo man denkt, oh, da will ich nicht reinkommen.
Ja, genau.
Und ein Tisch mit einem Schlitz, wo es eben so rausguckt und dann kann man da so Steine zersägen mit. Oder Holz von mir.
Ja gut, aber dann hat ja der Typ auf der Baustelle auch noch eine Handkreissäge, womit er sich über den Stein, der aus irgendwelchen Gründen schon irgendwo unten am Boden ist, nochmal drüber beugt und da was wegsägt, das ist dann die Handkreissäge. Der hat ja auch beides dabei. Also bei mir werden hier im Moment vorm Haus extrem viele Steine gesägt. Ich sehe das jeden Tag und höre das vor allen Dingen jeden Tag. Und die haben beides am Start.
Ja.
Naja. Ja, genau. Mein lieber Scholli.
Aber du sägst eher Holz, oder, Stefan?
Genau, ich säge Holz. Ich habe ein Holzsägeblatt drin und so schnell hier Sachen gebaut habe ich echt noch nie. Also weil weiß nicht, ich habe dann ein Regal noch in die Bar reingebaut, wo noch ein paar Gläser drauf kommen sollen und einfach diese Regalböden aus einem Brett raussägen mit der Handkreissäge, ist das halt echt total aufwendig, bis du dann die Breite richtig hast und dann sägst du einmal und dann musst du die Breite wieder neu messen und dann sind die natürlich nicht alle gleich, weil du so genau kannst du gar nicht messen und sägen. Und mit der Tischkreissäge, da stellst du halt den Anschlag ein, schiebst das Brett durch, guckst einmal, dass es passt, alles klar passt und dann schiebst du noch vier Bretter durch und dann ist es fertig. Und da die Bretter dünn waren, weil ich das haben wollte, damit die ein bisschen eleganter aussehen, habe ich die aber hinten mit so einem Brettchen noch verstärkt, einfach so aus so einem, weiß nicht, Restholz noch was ausgesägt. Aber da auch, stelle ich das ein auf 1 Zentimeter, zack, schieb das Holz, was ich dann noch hatte, viermal durch, klebe das unten dran, fertig. Das geht innerhalb von, weiß nicht, einer Stunde oder so hatte ich das fertig. Sonst würde das ewig dauern. Und gerade so dünne Sachen möchte dann auch nicht. Du kannst ja kaum festhalten und festklemmen und und mit so einer Tischkreissäge ist echt beeindruckend. Aber wenn du die anschaltest und du merkst die Kraft und die knurrt dich quasi schon böse an. Also man merkt halt, okay, wenn ich da mit dem Finger nicht aufpasse, dann ist der einfach Hand weg. Ab. Ja, also das ist, da muss man echt aufpassen. Ich habe mir auch extra noch so Mag vielleicht für die Menschen, die sowas sehr regelmäßig benutzen und sehr professionell benutzen, total übertrieben sein, aber so Haltedinger gekauft, mit dem ich das Holz so festhalten kann, dann soll es mir lieber das Plastikding zersägen anstatt meine Hand. Habe ich einfach ein besseres Gefühl damit, wenn ich nicht das Holz anfassen muss, während es gerade sägt. Und ja, ist halt schon so, du, oder so habe ich es jetzt gemacht und ich glaube, das ist irgendwie sinnvoll, dass man eben sagt, okay, ich säge das jetzt so, ich halte es hier fest, dann schiebe ich es da durch, dann nehme ich meine Hand so rum und schalte es dann aus oder ich nehme mein Knie und schalte es dann aus, damit ich eben nicht mit der Hand quer übers Sägeblatt fasse. Ja, wenn die Hand ein bisschen zu niedrig hast, das beißt sich halt sofort da rein. Also, das ist schon krass. Aber die Geschwindigkeit, mit der man arbeitet, ist unglaublich. Also, es ist so geil, es macht so viel Spaß. Ich möchte jetzt nur noch Sachen sägen und Sachen bauen.
Sowas bräuchte ich gerade. Das klingt super, um einen Hühnerstall zu bauen. Ja.
Dann schmeißt dein Holz ins Auto, komm vorbei und wir sägen das alles schnell zurecht.
Ist vielleicht ein bisschen umständlich, aber sowas habe ich die letzten Minuten gerade überlegt.
Ja. Ich hab nächste Woche Urlaub, ich bin den ganzen Tag zu Hause. Kannst vorbeikommen.
Ja, genau.
Und hast du die jetzt irgendwie auf deiner Werkbank festgeknubbert oder hat die einen eigenen Tisch, auf dem sie steht? Ja,
oder
wie
ist dabei, oder?
Nee, ich habe den Tisch habe ich nicht mitgekauft. Ich habe noch einen alten Schreibtisch-Unterschrank gehabt von meinem alten Schreibtisch. Und da habe ich einfach die Rollen, die unten dran waren, weggemacht und neue, so, die auch Gewicht können, dran gemacht und die man auch feststellen kann, weil du möchtest ja nicht, dass du da gerade ein Holz durchschiebst und dann bewegt sich die ganze Säge weg. Und dann hab ich da noch ein Brett oben drauf geschraubt und dann habe ich die Säge auf das Brett geschraubt. Und ja, jetzt, wenn ich halt große Sachen sägen will, dann fahre ich es aus der Werkstatt raus und in den Carport und da kann ich dann sägen, wie ich will. Oder in der Werkstatt geht es eigentlich auch noch ganz gut. Also gerade wenn man so, weiß nicht, die Regalböden, die ich jetzt gesägt habe, die sind 12 Zentimeter breit, die kriege ich schon irgendwie in der Werkstatt auch zersägt. Hm. Und ja, das macht schon
ziemlich geil.
Total Spaß. Und ja, dann so Kleinigkeiten irgendwie, dann stellst du es nochmal senkrecht und sägst irgendwie noch eine Nut aus. Und also die Geschwindigkeit ist halt, mit der man halt arbeiten kann, weil stellst das ein und dann kannst du halt 5-mal das gleiche sägen oder 100-mal das gleiche sägen, weil eben die Breite festgelegt ist.
Sehr cool. Ja, und das mit dem Greifen, nicht in Sachen reingreifen, von denen man eigentlich weiß, dass man da nicht reingreifen soll, hatte ich jetzt gerade erst letzte Woche wieder so ein schönes Beispiel. Ich hatte einen Topf mit Deckel im Backofen für 40 Minuten oder so und habe mir dann extra meinen Grillhandschuh geholt, um den da rauszunehmen, weil der hatte einen Metallgriff, der natürlich dann auch 180 Grad hat, und ziehe mir rechte Hand meinen Grillhandschuh an und hole dieses Teil da raus und stelle es ab und nehme dann die unbedeckte linke Hand und greife nach dem Deckel.
Ah, Klassiker.
Vollkommen verblödete Nummer. Und ja, habe ich hart bezahlt. Also hat sich dann geschält und sah halt auch scheiße aus und musste 2 Stunden gekühlt werden, bis es aufgehört hat, weh zu tun. Ja. Man greift halt nicht einfach einen 180 Grad heißen Metallgriff. Von der Deckel hat auch einen Metallgriff.
Schön.
Da habe ich dann halt dran gepackt. Ne? Das,
ja.
Und da ist es noch so, ja, der Finger ist jetzt wieder okay, ne? Aber bei dem Sägeblatt, der ist dann nicht wieder okay danach.
Das wird halt nicht wieder, genau. Ja. Unsere Tochter hat neulich getestet, wie warm Öl in der Pfanne wird. Fand sie auch
gut. Oh ja, sowas Ähnliches hat die Rosa neulich auch gemacht, ja. Also im letzten Moment, nee, das war nicht Öl, das war Pfanne. Da war, wie war denn das? Ich glaube, der Deckel, ich glaube, ich hatte einen Deckel drauf gemacht und der war kühl.
Mhm.
Und sie hat aber an die Pfanne gefasst. Und ich habe im letzten Mal, nein, nicht da dran fassen, hat sie aber schon dran gefasst gehabt. Und, halt an die ganz heiße Pfanne gefasst.
Ich habe auch gerade an der rechten Hand wieder an der Brandblase, die ich mir gestern geholt. Da hatte ich einen Topf mit irgendeinem, das war wie so eine Gemüsemischung, die köchelte so vor sich hin. Und ich wollte die dann pürieren. Und die köchelte so von der Kochstufe
immer eine
her
gute
auf.
Idee.
Auf ganz, genau.
Alles püriert.
Ja. Ist allerdings nicht grün geworden.
Außer die Nudeln.
Ja.
Es köchelte so auf ich glaube, im Englischen sagt man simmering, ja, also so das, oder gibt es auch im Deutschen, das simmert vor sich hin. Ja. Also so ein ganz leichtes Köcheln. Und dann habe ich das püriert und was ich nicht bedacht habe in dem Augenblick ist, dass Dinge, die zähflüssig sind, wenn sie püriert werden, die können nicht. Nee, die können nicht. Sachen, die so zähflüssig sind, können nicht so leicht vor sich hin blubbern, sondern die machen dann, die holen so ein bisschen Luft, sag ich mal, und dann machen sie eine große Blubblase. Und wenn dir dann der Spritzer von dieser großen Blubblase an die Hand springt, dann ist es auch nicht mehr dünnflüssig und läuft sofort wieder runter, sondern dann hast du so ein Flatschen und der bleibt da kleben. Und der gibt dann seine gesamte Hitze an diese eine Stelle, an der er klebt, ab. Bis du das abgewischt hast, ist es schon zu spät und du hast deine Brandblase. Das war fast schmerzhafter als das mit dem an den Deckel greifen. Erstaunlicherweise. Ja. Die Suppe war hinterher lecker, aber das mit dem Pürieren, das habe ich jetzt gelernt. Vorsicht.
Ja. Vielleicht sollten wir nochmal einen neuen Podcast machen, wo wir über Kochverletzungen reden. Es scheint so, dass wir da Redebedarf haben.
Ich sammle derweil weiter.
Das Podcast-Universum muss wachsen, ja.
Immer größer werden.
Was ist denn das nächste, ich sag mal, im weitesten Sinne Werkstattgerät, das du jetzt kaufen wirst? Oder wo deine Laseraugen sich jetzt hinrichten und wo du sagst, da brauche ich eine YNAB-Kategorie für?
Nichts.
Ah, wie, was, wo? Das gibt's doch wohl nicht.
Tischkreissäge erstmal. Das ist wirklich. Also ja, ich könnte noch einen Schleifer brauchen, aber den habe ich mir im Moment ausgeliehen und dann kann man ja auch so ganz gut arbeiten, wenn man einen geliehenen, also hier so ein Exzenterschleifer. Nee, aber die Säge, das ist halt echt. Also, ich könnte jetzt erstmal Holz brauchen und Ideen für, weiß ich nicht, Möbel und so Sachen. Ich muss noch ein paar Schubladen für die Bar bauen. Da habe ich jetzt schon Lust drauf, die zu machen. Aber im Moment leider nicht so viel Zeit, weil ich muss jetzt das Regal erstmal fertig kriegen. Kriegen am Wochenende Besuch. Und ich weiß, dass die mit in die Bar wollen. Und da muss halt das Regal fertig sein und nicht so halbfertig. Ich habe nämlich, was nicht so klug war, schon mal die ersten Gläser rausgeräumt. Die stehen jetzt auf dem Tresen. Die sollen aber ins Regal. Das heißt, das Regal muss fertig sein, damit der Tresen leer ist, damit die Leute kommen können.
Weil Gläser zurückräumen ist ja keine Option.
Nee, weil ich den, ich war neulich auf dem Wertstoffhof und habe Papier gebracht. Und da war natürlich das Packpapier und die Kiste mit drin. Deswegen. Zurückräumen ist nicht. Ist nicht klug, ich gebe es zu, aber es motiviert mich, das jetzt fertig zu machen. Ich habe heute in der Mittagspause die Bretter dann noch geölt. Und morgen kommt die zweite Schicht drauf und dann baue ich es am Samstag fertig und dann kann am Sonntag die Gäste kommen.
Du willst mir also wirklich sagen, dass dein Gear Acquisition Syndrome bei null ist?
Moment.
Das kann nicht sein.
Das wird sich sicherlich wieder ändern, aber im Moment, also das Ding macht einfach so viel, ich muss halt dann noch so viel lernen und so.
Folge 715, ich habe jetzt diesen Betonmischer.
Beton, oh Gott, ist ja geil. Nee, Beton, was soll ich denn mit einem Betonmischer?
Also Hühnerstallfundament betonieren.
Genau. Ja, aber ich wüsste nicht, wo ich bei uns noch einen Hühnerstall, das ist halt alles ein bisschen kleiner. Ich kenne, ja.
Tja.
Ach, da fallen mir schon Projekte ein, die man machen könnte. Ja. Man könnte doch schon einen Pool bei euch bauen. Da, wo eure Rasenfläche ist, könnt ihr auch einen Pool bauen und den könntest du betonieren.
Das Lustige ist, genau das habe ich neulich mit meiner Frau besprochen, dass ich gesagt habe, wenn wir das Haus von den Giesberts hätten, diese Rasenfläche, ich glaube, da würden wir einen Pool hinbauen. Genau das haben wir so besprochen. Genau.
Wir waren neulich auch bei Freunden, die hatten einen Pool. Da haben wir auch gedacht, so, oh geil, das brauchen wir auch. Wo bauen wir bei uns einen Pool hin? Und bei uns war der Plan, den unter den Carport zu bauen, den Pool. Dann kann man ihn nämlich im Winter noch so, könnte man ja überlegen, ob man das vielleicht ein bisschen massiver macht. Und dann kann man den im Winter vielleicht auch nutzen, wenn man da, weiß ich nicht, Glasfenster, die man wegschieben kann oder irgend sowas macht. Ja.
Achso, das Auto muss dann rausgefahren werden und dann.
Ja, also im Sommer haben wir da eigentlich eh nie ein Auto stehen, weil es einfach viel schöner ist, wenn du die Flächen nutzen kannst und da rumlaufen, schaukeln, sonst irgendwas kannst. Und ja.
Siehst du, und schon brauchen wir Betonmischer.
Ja, und in besoffenen Kopf dann irgendwann den Porsche in den Pool fahren kannst. Damit da
so genau, den Porsche fahren,
ja. Ja, ich weiß, Känguru-Chroniken, da wird, also in dem Film, der leider nicht sehr gut ist, hatte ich ja besprochen, landet irgendwann in einer ikonischen Szene ein Porsche im Pool. Das schwebt mir gerade so vor den Augen rum.
findet in Narcos übrigens auch statt. Ich weiß nicht, ob es Porsche ist oder es könnte auch ein Lamborghini oder Ferrari oder irgendwas. Also irgend sowas, genau das machen sie auch im Endeffekt. Muss natürlich, gehört ja in dieses Setting auch rein.
Ja.
Ja, das geht dann da, wenn er unterm Carport ist und du lässt versehentlich den Deckel offen, wenn das Auto reinfährst, weil du gerade nicht drüber nachdenkst, dann ist es ganz schnell versenkt. Das geht dann flott.
Ja, wenn ich es unter den Carport bauen würde, dann würde ich es halt so bauen, dass es ein Wintergarten wird und dann fährst du halt auch kein Auto mehr rein.
Aha.
Aber Indoor, die Wahrscheinlichkeit, dass ich da einen Pool hinbaue, ist nicht sehr hoch.
Außer wenn warte mal ab, jetzt säg mal noch ein bisschen und dann kaufst du den Beton und dann geht das los. Ja. So, Folge 1290.
Das Problem an Betonmischern ist nur, die sind viel zu billig. Das ist halt einfach für einen Stefan nicht interessant.
Wieso?
Das kaufst du da so vorbeigehen. Da gibt es bestimmt
aber auch gibt es so ein Modell, was besonders geil ist. So.
Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, was das kostet. Ich habe mich jetzt vielleicht auch weit aus dem Fenster gelehnt. Aber
was man so direkt an die Wasserzuleitung anschließen kann.
Siehst du, genau.
Wo sich innen drin was anders rumdreht als außen oder so.
Nee, die kosten echt nichts. Kosten keine 200 Euro.
Oh. Ja, stimmt. 149, das sehe ich hier bei Amazon.
Schade. Nee, müssen wir irgendwas anderes suchen. Mehr kostet.
Ah doch, guck mal, hier gibt es welche für 650. Also irgendwas muss der anders können.
Ich einfach mehr Power. Teller Zwangmischer, der kostet 2400 Euro.
Na endlich, Stefan hat was gefunden.
Was ist denn ein Teller Zwangmischer?
Ich bin nicht sicher, aber es klingt so, als brauchst du es ganz dringend.
Nee, auf keinen Fall.
Ja, Christoph, wir müssen uns was anderes ausdenken. Irgendein Floh, den wir ihm ins Ohr setzen können.
Das Schlimme ist ja, der Stefan, den braucht man ja so einen Floh gar nicht. Der findet sowas ja selbst. Das war vorhin so, wie? Du hast dir für 700 Euro eine Kreissäge gekauft. Okay.
Ja.
Das habe ich nicht kommen sehen.
Um die schleiche ich, glaube ich, seit gut 2, wenn nicht 3 Jahren rum. Also ist schon sehr lange geplant oder überlegt.
Ja, da musstest du vorher erst noch ein paar kostspielige Grills und eine Bass-Ukulele kaufen.
Bass-Ukulele, ja, aber Grill habe ich keinen gekauft, teure.
Nicht? Das ist doch sowohl ein Gasgrill als auch so ein Keramikgrill, oder?
Ja, aber der Keramikgrill hat 100 Euro gekostet.
Ach so, ich dachte, das wäre auch sowas ganz High-Endiges.
Nee, das ist so ein ganz kleiner beim Action, das ist so ein, ich wusste vorher nicht, dass es das gibt, aber ja, so ein Großladen.
Lustigerweise hat mir genau von diesem Laden oder dieser Ladenkette heute jemand erzählt, das gibt es nämlich bei uns hier in der Gegend auch, ich hatte noch nie was davon gehört, noch nie.
Ich auch nicht,
jetzt, bis ich von diesem Grill gehört habe. Am gleichen Tag zwei Leute, das ist doch seltsam, das ist doch irgendwie so ein Fehler in der Matrix, oder?
Vielleicht solltest du mal morgen hinfahren und gucken, was dieser Laden für dich vorrätig hat. Vielleicht findest du eine Kreissäge. Vielleicht.
Jetzt nochmal, wie heißt der Laden?
Ja, kannst du da deinen Hühnerstall legen.
Aha, was kann der Laden? Ich habe da auch noch nie von gehört.
Also mir wurde gesagt, dass die so Deko-Zeug auch haben.
Ja, Deko-Zeug, also ein bisschen kruschtig. So.
Kruschtig.
Das ist gefühlt so ein Händler, der irgendwelche Sachen auftreibt und dann ein paar tausend Stück davon kauft oder irgendwie machen lässt und dann verkauft er die mit Gewinn und dann produziert er wieder was Neues und findet wieder irgendwas Neues. So fühlte sich das an, das eine Mal, als ich da war und diesen besagten Grill gekauft habe, der im Grillsportforum, was ja auch ein grandioser Name für
Grandios, ja.
Ja.
Grillsport.
Ja, super. Ja, also echt cooles Grillforum. Da wurde der sehr intensiv besprochen. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf, ein Arbeitskollege hat mich darauf aufmerksam gemacht. Der hat den nämlich, irgendwie sind wir dann zusammen losgezogen und haben den gekauft. Also er und ich jeweils einen. Und ja, habe schon ein paar Mal so, eben gerade wenn du für zwei Leute Pulled Pork machen willst, super. Oder für drei so, weiß nicht so, ich würde sagen, so 3 Kilo kriegst du da schon drauf. Ja, lässt sich einigermaßen vernünftig einregeln.
Ich bin gerade in dem Katalog von Action. Das ist echt grandios, was die für Zeug haben. Was ich wirklich nicht brauche. Eine Zitronella-Kerze. Und Damen-Boxershorts. Ich wusste nicht, dass es das gibt. Welche Damen tragen denn Boxershorts? Jetzt mal ernsthaft.
Die gibt's bestimmt. Die Frage ist, was du mit der Kombination machst. Zitronella. Kerzen, ja, genau. Zusammen mit Damen, die Boxershorts tragen, abfackeln. Ja, gut, dieser Laden sponsert uns nicht, deshalb werden wir jetzt aufhören, deren Produkte vorzulesen. Und stattdessen.
Guckt ihr jetzt auch gerade rein, das ist echt lustig.
Das ist nur so Zeug, was wir wirklich nicht brauchen. Gott, oh Gott, oh Gott.
Handtuch.
Ja, genau, mit schönem Zebra drauf. Ja.
Bob, du wolltest uns rausbringen, oder?
Ich hatte überlegt, aber dann hatte ich auch keine richtige gute Idee. Insofern habe ich es dann wieder gelassen.
Wir können auch noch ein bisschen durch den Katalog.
Nee, oh Gott, wir brauchen keinen Instant Barbecue.
Oh Gott, das klingt furchtbar. Ohne,
ja, was? Das ist so eine Aluschale, wo Kohlen drin sind.
Hula-Hoop-Reifen.
Achso, so Einweggrills, Einmalgrills.
Ja, genau.
Das haben wir früher immer auf Festivals verwendet. Das funktioniert nie richtig. Die sind absolut schrecklich, diese Dinger.
Für 1,49.
Ich wollte mal sagen, die 1,49 nie wert.
Ja, nee, also klar, du kannst darauf ein Würstchen verbrennen, das geht schon irgendwie. Und so ein komisches Nackensteak in Chemie-Marinade aus dem Netto, das geht natürlich auch, ja. Also wenn du da irgendwie dein Tönnies gehacktes essen möchtest, bitte. Aber so ernsthaft grillen kann man das nicht nennen. Und vor allen Dingen, du kannst ja da nichts regeln, du kannst das geht entweder an oder es geht nicht an und danach hast du eine brutale Hitze für viel zu kurz und danach hast du keine Nenz, also diese Zeit, wo die Hitze richtig und gut ist, ist so kurz, dass, also eigentlich kannst du da wirklich nur Zeug verbrennen drauf. Am besten so ein richtig fettiges Schwein, dem die Hitze nichts ausmacht, das geht.
Ich bin jetzt gerade mal in die Kategorie Heimwerken gegangen, weil wir hatten ja gerade das Thema, da gibt es Autositzbezüge.
Und kennt ihr noch die Zeit, wo Leute immer so Autositzbezüge hatten und diese komische Kugelnoppenmatte, die dann immer
die
noch
Perlen,
Ja, was?
Ach, super. Habe ich mich damals schon gefragt.
Oder diese Fellbezüge auch.
Oh, im Moment würde mir das gut gefallen mit diesen Perlen. Ich habe mir nämlich letzte Woche Freitag einen fiesen Sonnenbrand am Rücken zugezogen, weil meine Frau sich immer darüber lustig gemacht hat, dass mein ganzer Körper weiß ist, nur meine Arme sind richtig braun. Und da habe ich gedacht, ach, ich arbeite im Garten mit meinem Schwibschwager, da lasse ich doch mal das T-Shirt weg. Super Idee, gell?
Ja, gar nicht.
Bei der momentanen Sonneneinstrahlung. Wie ein Krebs sah ich aus, also jedenfalls am Körper. Ein Krebs mit braunen Armen. Und jetzt beginne ich mich gerade zu schälen und da wäre so ein Kugelnoppen-Ding im Auto, woran ich mich immer schubbern kann, während ich Auto fahre, wäre eigentlich super.
Hier gibt es für 3,29 Mini-Schleifscheiben, vielleicht hilft dir das auch.
Ja, gute Idee.
Ich kenne jemanden, der hat einen Exzenterschleifer ausgeliehen, der könnte dir da vielleicht mal über den Rücken drüber feudeln mit und dann...
Ich habe das vorhin meinen Kindern demonstriert und die fanden das sehr imposant und haben dann daran rumgezuppelt und mir die Haut vom Rücken abgezogen und gefragt, ob das weh tut. Und dann gesagt, nee, ist ganz angenehm.
Und deine Frau hat hoffentlich so ein Video gemacht und schneidet das mit Schnittsoftware, habe ich vorhin empfohlen, gegen so ein Bild, wo sich so Affen lausen im Zoo. hin und her blenden kann.
Und mit so einem fiesen Reißgeräusch, wie wenn es Tapete abgerissen ist. Ja, genau. Ehrlich.
Also.
Ja, genug Selbstdarstellung für heute.
Exakt, ja.
Wir haben wieder dabei. Dinge aus unserem Leben erzählt, die ja, man eigentlich nicht vorhaben sollte zu erzählen, aber wir sind da ja schmerzbefreit. Mal gucken, was uns nächste Woche so einfällt.
Genau. Bis dahin, danke fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.